Die Kack- und Sachgeschichten, heute mit dem wunderbaren kleinen Filmchen Forrest Gump. Ihr habt den Streifen schon tausendmal gesehen und denkt, ihr wüsstet, worum es darin geht. Ja, das dachten wir auch. Wir haben uns in der Folge selbst damit überrascht, wie viel interessanten und auch schockierenden Bullshit man aus der Handlung rauslesen kann. Wir klären außerdem, was es mit den einzelnen historischen Episoden im Film auf sich hat und stellen uns die Frage, was stimmt eigentlich nicht mit Forrest Gump? Welches Problem könnte er haben? Fangt schon mal an, euer Gehirn zu kühlen, denn heute wird's rauchen. Ich bin Fred, viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Drei Männer, ein Tisch, euer regelmäßiger Lieferant für Verbaldiarrhoe. Herzlich willkommen mit mir an den Kack- und Sach-Mikes, der liebe Tobi.
Moinsen.
Mit mir auch am Tisch der Richard.
Hallo.
Ich bin der Fred. Und bevor es losgeht, eine Info. Wir sind ja 2020 im Frühjahr auf großer Deutschland-Tournee. Wenn ihr vielleicht noch welche für Weihnachten für den oder die Geliebte kaufen wollt, lasst euch nicht zu lange Zeit. Bochum und Hamburg sind tatsächlich jetzt beide ausverkauft. Ja, kaufen. Tickets.
Willkommen bei der Kack- und Sach-Home-Shopping-Tour, wenn ihr in den nächsten 2 Minuten anruft.
Und ich habe euch dazu sogar noch dieses exzellente Messerset mitgebracht.
Genau, also holt euch eure Tickets für die Kack- und Sach-Tour schnell, alle Infos zur Tour und Links zum Ticket kaufen auf kackundsach.de. Und wir sprechen heute über einen Film, der das Multiversum erschüttert, Forrest Gump.
My name is Forrest Gump.
Genau, es geht um den um den Protagonisten Forrest Gump.
Ja, das sagt er doch so schön so. My friends call me Forrest Gump.
Ja, das ist so lustig.
Hatte ich fast vergessen, bevor es losgeht. Vielen Dank an den Daniel, der hat uns Kack- und Sach gebrandete Bieruntersetzer geschickt, sodass wir jetzt nicht mehr unseren Biersiff auf dem Tisch verteilen müssen. Tobi. Du als unser Erklärbär am Anfang, kommt ein hoffentlich intelligenzbegabter Alien auf die Erde.
Intelligenzbegabtes, oder?
Und intelligenzbegabtes Alien auf die Erde, verirrt sich im Jahr 1994 ins Kino. Was ist Forrest Gump?
Forrest Gump ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Robert Zemeckis, in dem es im Prinzip darum geht, dass wir den Protagonisten Forrest Gump, einen nicht sonderlich intelligenten Charakter, durch die amerikanische Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begleiten. Und was er da so erlebt.
Ja.
Richard, du als ehemaliger Filmkritiker, kurzes Vorfazit. Ist das ein guter Film?
Also zu einem 99-prozentigen Ja. Und das 1% ist tatsächlich nur die subjektive Meinung. Forrest Gump ist ein, wie man in der Filmwissenschaft und in der Filmmache einfach auch so gerne sagt, Forrest Gump ist tatsächlich ein seltenes Beispiel eines perfekten Films.
Oh.
Ja. Einzelne Aspekte. Das ist sehr, sehr weit gegriffen. Aber Robert Zemeckis, rein handwerklich jetzt mal gesehen und halt auch rein symbolisch und Co., ist dieser Film eine absolute Granate. Also Robert Zemeckis hat sich da sehr, er ist ja ein alter Schützling von Steven Spielberg. Der hat sich da voll der...
Man kaum merkt.
Ja, absolut nicht. Er hat sich da voll diesem Blockbuster und Emotionsporno-Kino hingegen. Also der spielt mit Emotionen noch und nöcher in diesem Film. Und der Film ist einfach, mit dem Protagonisten, den wir haben, ist er tatsächlich ein perfekter Film. Ja. Krass. Mag man jetzt davon halten, was man will. Es gibt auch viele Leute, die ich auch kenne, die ihn absolut nicht mögen. Ich persönlich kann nur immer wieder für Forrest Gump eine Filmempfehlung halt auch aussprechen. Absolut. Und wirklich sagen, guckt ihn euch an und vor allen Dingen macht euch eure Meinung selber. bei dem Film, weil es gibt viele, die ihn nicht mögen aufgrund des Protagonisten, aber ansonsten, wer ein wirklicher Filmliebhaber ist, der wird sofort auch erkennen, dass das ein perfekter Film wirklich ist. Ich kann es nicht oft genug betonen. Der ist einfach, der ist schön anzusehen, auch bei seiner Länge.
Eine wichtige Zwischenfrage, gibt es irgendwen, der den noch nicht gesehen hat? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der den nicht kennt.
Also ich bezweifle, dass wir viele Hörer in diesem Moment erreichen, die den nie gesehen haben. Das ist, also der Film ist absolutes Standardrepertoire der Filmpopkultur.
Ja, absolut.
So, den muss man gesehen haben und den haben die Leute auch gesehen. Robert Zemeckis ist übrigens der Regisseur unter anderem auch von Zurück in die Zukunft. Ja. Und Forrest Gump kam, ich habe es schon kurz erwähnt, im Jahr 94 ins Kino.
Das harte Kino, ja. Also, der hat sich gegen ganz schöne Konkurrenz durchgesetzt.
Das beschissenste Kinojahr aller Zeiten, wenn du keine Konkurrenz haben willst. Das ist echt so ein magisches Kinojahr. Die Verurteilten, Pulp Fiction, Leon der Profi, König der Löwen oder halt auch an der wunderbare und auch annähernd perfekte Film Ace Ventura, ein Tier. Ein tierischer Detektiv.
Ace Ventura ist mein Guilty Pleasure. Das ist ein super geiler Film. Ich will seit der ersten Folge will ich über Ace Ventura reden und irgendwann kommen wir da nochmal zu.
Das kommt auch noch.
Der ist genial.
Alrighty.
Yeah, alrighty then.
Ja, die International Movie Database listet ihn jetzt aktuell zum Stand Dezember 2019 unter den Top 250 besten Filmen auf Platz 12.
Wow.
Zwischen Herr der Ringe, Rückkehr des Königs und Star Wars, das Imperium schlägt zurück.
Wow.
Ja?
Okay. Da kann man sich ruhig mal aufhalten.
Auf jeden Fall. Also da kann Robert Zemeckis den noch so kann er sich auch so ein bisschen an die Tafel hängen, so den Film. Ich meine, der hat auch, ich glaube,
Robert Zemeckis kann sich eine Menge an die Tafel
hängen. Ja, aber vor allem, ich glaube, er war ja auch, Tom Hanks hat ja auch. Er hat ja leider seinen Oscar-Hattrick noch nicht, aber er hat ja im Jahr vorher hat er ja mit Philadelphia hat er ja einen Oscar bekommen als bester Haupt- oder Nebendarsteller, glaube ich sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Und er hat in dem Jahr drauf für Forrest Gump gleich den Oscar bekommen für den besten Hauptdarsteller.
Mhm. Also, ja, insgesamt hat der Film 6 Oscars abgeräumt, wenn ich das richtig im Kopf
habe. Ja, genau. Schnitt, Drehbuch, Regie.
Visual Effects
und bester Film und bester Hauptrolle. Also der hat in den Königsklassen abgeräumt.
Wenn die Leute fragen jetzt Visual Effects, da explodiert doch nichts, da kommt kein Thanos. Also
ich habe mir den heute nochmal angeguckt. Ich finde, für seine visuellen Effekte kriegt dieser Film viel zu wenig Credit. Das ist sagenhaft gut.
Weil die so unauffällig sind.
Ja, das ist genial. Weil es so genial ist, weil es halt so ist, wie Visual Effects eingesetzt werden sollten oder CGI eingesetzt werden sollte, nämlich unterstützend und nicht als tragendes Element, weil dann funktioniert es nämlich nicht.
Also die Feder zum Beispiel, die am Anfang und am Ende des Films fliegt, die ist natürlich CGI. Da hätte man sich einen abgebrochen, eine echte Feder so zu filmen. Der Ping-Pong-Ball übrigens, als Forrest Gump so brutal Tischtennis spielt, ist auch CGI.
Die Helikopter in Vietnam.
Ja.
Und
also diese ganzen Szenen, wo Forrest Gump in historische Episoden reingemogelt wurde, wo er dem Präsidenten die Hand schüttelt.
Seinen Arsch zeigt.
Wo er seinen Arsch zeigt. Ja. Wo er in der Talkshow neben John Lennon sitzt. Gehen wir später noch drauf ein. Das waren alles Dinge, die echt super gut aussehen für die damalige Zeit und die man in dieser Form damals im Kino noch nicht gesehen hat.
Man könnte sagen, von heutiger Sicht, die haben die ersten Deepfakes produziert, aber zum Beispiel...
Das stimmt nicht, da vertut ihr euch. Zum ersten Mal ist eine solche Technik angewendet worden, also wo man aktuelle Hauptdarsteller in historisches Material reingefaked hat bei... wie heißt er? Citizen Kane gewesen.
Oh, stimmt.
Citizen Kane steht neben Hitler.
Stimmt.
Ja. Aus welchem Jahr war das?
41,
ja. Okay, aber ich habe ja nicht gesagt, dass er der Erste war, der das gezeigt hat. Ich habe gesagt, in dieser Form, also dass wir so viele...
Ja, so viele ist vor allem das
Dass
Ding,
wir
ja.
so viele und auch so gut gemachte dieser Szenen sehen.
Und vor allem eben auch aktiv Teil der Handlung innerhalb dieses historischen Materials. Ne?
Richtig.
Also, weil Kane, also Charles Foster Kane, wie hieß er nochmal... Orson Welles, der steht halt nur neben Hitler, also der macht nichts mit dem, so, der ist nur da mit drin und das war damals revolutionär, dass sie das hingekriegt haben, so, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, wahrscheinlich über Doppelbelichtung oder so.
Ja, höchstwahrscheinlich, das war ja meistens so, das war ja bei Blade Runner auch, da haben die ja auch Sachen abgefilmt mit Modellen und tatsächlich der Hintergrund ist gezeichnet worden. Der Typ, der das gemacht hat, ist übrigens vor kurzem gestorben.
Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen, von wegen guter Film. Ich habe mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet, beziehungsweise ich war Praktikant, ich habe mit ihm zusammengearbeitet, jedenfalls habe ich beim Mittagessen mit dem gequatscht und da kam mir so auf Lieblingsfilme und so, und ich habe mich halt mal wieder über Kunstfilme aufgeregt, weil ich die so doof finde. Und der Typ war meiner Meinung und er meinte, der beste Film, den er kennt, ist Forrest Gump.
Oh,
nicht,
krass.
Nicht, weil das sein Lieblingsfilm ist, und, also ist er zwar, aber nicht nur deswegen, bla bla, sondern er meinte so aus professioneller Sicht, wenn er dieses Drehbuch bekommen hätte, und er hat, das kann man sich ja angucken, dieses Drehbuch, ja, er hätte keinen Schimmer gehabt, wie er das verfilmen sollte.
Ja, Mann.
Und dass Zemeckis das hingekriegt hat, das Ding glaubwürdig zu verfilmen, und zwar dann auch noch in der Qualität mit dem Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, also Robin Wright ist ja auch genial.
Ja, Claire Underwood übrigens, wer Robin Wright gerade nicht
stimmt,
kennt.
Ja. Meinte er, also hätte er nicht hingekriegt. Also selbst wenn sie ihm Tom Hanks dahingestellt hätten, der hätte keine Ahnung gehabt, wie er das hätte inszenieren sollen.
Ja, das ist auch zum Beispiel, um mal ganz kurz darauf zu kommen, hier Gary Sinise, der den unfassbar guten Lieutenant Dan spielt. Jeder liebt Lieutenant Dan. Also tut mir leid, in der Geschichte ist Lieutenant Dan tatsächlich mein Lieblingscharakter. Ich finde den super cool, den Typen. Kennst du diese Szene, wenn er von seinem Rollstuhl runterfällt? Also mal Spoiler-Alert, wer den noch nicht gesehen hat, der verliert seine Beine. Und er hangelt sich, ich habe die Szene heute noch mal gesehen, er hangelt sich selber, und das ist überhaupt schon ziemlich geil gemacht, dass Gary Sinise ja die Beine wegretuschiert wurden. Er hangelt sich so ganz kurz vor knapp an so einem an so einer umgekippten Kabelrolle, die in seiner Wohnung ein Tisch ist, sein Kaffeetisch halt quasi. Da hangelt er sich so ganz knapp an seinen Stumpf dran vorbei. Mhm. Und ich habe heute nachgeguckt, wie die das gemacht haben, weil ich dachte, Alter, wie haben die das hinbekommen, dass der so knapp dran vorbeikommt? Ja. Tatsächlich, dieser gesamte Tisch, da stand nur ein Drahtgestell, dieser gesamte Tisch mit den Whiskyflaschen und den Gläsern und alles, was da drauf ist, ist alles CGI in seiner verkackten Wohnung. Alter, das war ein Drahtgestell, wo er einfach seine normalen Beine dran im Prinzip durch den Tisch durchhieft, um sich dann auf seinen Rollstuhl wieder raufzuhuffen. Und voll. Dieser gesamte Tisch, diese gesamte Einrichtung, die er hat, vor allem, die ist in der Unschärfe. Die haben das so gefilmt, dass es aussieht, als wäre es in der Unschärfe. Das ist alles CGI, das ist so perfekt gemacht.
Das muss man sich mal wegtun für eine Szene oder beziehungsweise für ein Gimmick innerhalb einer Szene. Das ist nicht wichtig für die Szene.
Es fällt einem gar nicht so auf.
Genau,
ne?
Das merkt keine Sau. Und wie cool ist es dann, so einen Aufwand zu betreiben für nichts? Weil wenn er nicht die Beine so nah an dem Tisch lang geschwungen hätte, wäre es auch scheißegal gewesen. Hauptsache, er schwingt sich wieder auf seinen Rollstuhl. Darum geht's ja.
Ja, ganz klar. Ja. Du hättest ihn auch einfach in freien Raum fallen lassen können, aber um zu zeigen, dass dieser Effekt halt so krass ist, dem fehlen halt die Beine, dass das so gemacht wurde, dass dieses Ding, was ich ja auch sehr mag, diese kleine Extrameile.
Ja, genau.
Das reißt mich nicht aus der Illusion raus, weil ich selber als Filmschaffender oder als ehemaliger Filmschaffender sehe, okay, die haben das so und so gemacht, sondern ich selber sitze da, fuck, das ist so scheiße gut, wie ist das gemacht worden?
Und
dafür rechne ich dem Film ganz, ganz viel, also wirklich sagenhaft.
Ja, was du gerade gesagt hast mit dem Drehbuch, also der Film basiert tatsächlich auf einem Roman von Winston Groom,
der deutlich abgespaceter ist.
Also den niemand kennt. Niemand kennt diesen Roman, beziehungsweise wenn ihn Leute kennen, dann nur wegen dem Film. Also bevor der Film rauskam, war der Roman halt so in der Popkultur nicht wirklich existent. Das war halt ein kleiner Nischenroman. Und als das Team oder als Zemeckis rumging und Leute gesucht hat für diesen Film, haben ihn die meisten nicht ernst genommen. Es gab wohl viele Schauspieler, die angefragt wurden für den Film und dachten, es wäre ein Scherz. Ja, weil dieses Drehbuch von außen, ohne dass man diesen Film kannte, das so ein dummer Typ auf gut, es klingt jetzt blöd, ich sag's jetzt absichtlich mal wirklich so plakativ, ein Vollpfosten, der durch die amerikanische Geschichte durchstolpert, das wirkt wie eine wahnsinnig alberne Komödie. Für die Rolle des Forrest Gumps waren unter anderem John Travolta, Bill Murray und Chevy Chase.
Der war doch da schon 100 Jahre alt.
Ja, waren für diese Rolle eigentlich, also was heißt gedacht, denen wurde das vorgeschlagen. Die haben alle drei abgelehnt, weil die meinten, Alter, was ist das? Geh mir nicht auf den Sack mit diesem Drehbuch, das ist doch Bullshit. Ja?
Boah, ich bin so froh, dass es nicht John Travolta. Ich mag John Travolta, aber der wäre so fehlbesetzt gewesen.
Ja, ich habe einen seiner letzten Filme gesehen und das Ding ist...
Den von Fred Durst?
Ja, genau. ich habe seinen Namen vergessen, aber ich habe ihn gesehen und die Sache ist, weißt du, wenn du einen Film machst, ne, und du kannst eine Figur vorstellen, übrigens komme ich gleich drauf, ist ziemlich geil gemacht bei Lieutenant Dan. Wenn du eine Figur vorstellst, ich greife mal kurz vor, Lieutenant Dan wird vorgestellt in dem Film. Er kommt raus in Vietnam aus seinem Zelt, oberkörperfrei und hat eine Klorolle in der Hand. Aus filmischer Sicht weißt du in dem Moment, das ist ein Charakter, der ist in Eile. Deswegen nimmst du ihn ernst. Er hat eine Klorolle in der Hand, das ist nur eine Kleinigkeit. Der ist offensichtlich auf dem Weg zum Pott, deswegen hör dir lieber an, was er zu sagen hat. Der hat nicht viel Zeit.
Stimmt,
und der Film von Fred Durst mit John Travolta. Also wie gesagt, du hast eine gewisse Chance, wenn du das erste Mal einen Charakter vorstellst. Ist er cool, ist er böse, hat einen geilen Satz, ist er der Idiot, ist er ein Sidekick, whatever. Du hast immer eine Möglichkeit, einen Charakter dementsprechend schon vorzustellen. Der erste Satz bei dem Fred Durst-Film, in dem John Travolta mitmacht, ist: mach schnell, ich muss kacken.
Das ist geil.
Das ist ein bisschen platter, ne? Das ist der erste Satz. Der kommt da rein und sagt: make it quick, I gotta poop. So, I gotta go home, I have to poop. So, ganz schnell.
Okay, und du sagst
so: nee, Mann. So stellt man keinen Charakter vor.
Eine Sache noch: der erste Satz von Forrest Gump in Forrest Gump ist übrigens, oder das erste, was er sagt, ist: Hallo, ich bin Forrest Gump.
Ja.
Das ist das erste, was er sagt auf dieser Bank. Mega geil.
Weißt du im Prinzip auch gleich, was das für ein Typ ist. Ja. Es wird noch wahnsinnig viel zu diskutieren sein heute. Es wird noch echt mega kontrovers heute werden. Ich weiß, ich kündige das immer an und es wird es auch wie immer werden.
Ja, wir erfüllen das ja auch.
Ich möchte jetzt eine kleine Zusammenfassung der Handlung mit euch machen, damit wir dann auch für Leute, die den schon lange nicht mehr gesehen haben, eine ganz kurze, ganz grobe Zusammenfassung. Der Film beginnt damit, dass Forrest auf einer Bank sitzt, an einer Bushaltestelle, ja, und er erzählt im Laufe des Films wechselnden Personen auf dieser Parkbank die Geschichte. Ja, also im Prinzip sind große Teile des Films eine Rückblende. Ich habe den Film mal in drei grobe thematische Kapitel unterteilt. Kapitel 1 habe ich überschrieben mit dem Titel Kindheit. Forrest Gump als Kind bekommt so merkwürdige Beinschienen. Ja? Was übrigens darauf basiert, dass in den 50ern es eine Riesenwelle gab von Kindern, die an Polio erkrankten in den USA, an Kinderlähmung. Mhm. Eine Krankheit, die wir dank Impfungen. Ich weiß, viele Leute glauben heute nicht daran, dass das funktioniert, aber eine...
Jedes Kind muss die Masern für sich selber durchmachen. Nein, Mann, Alter, so Herdenimmunität. Impf dein scheiß Kind, Mann.
Genau, und was mit Hilfe von Impfungen, fast besiegt werden konnte bis heute. Wenn sich alle brav geimpft hätten, wäre es vielleicht sogar schon komplett besiegt worden. Auf jeden Fall... hat er diese Beinschienen, also wir merken gleich, er ist irgendwie so ein Weirdo, ein Außenseiter. Wir erfahren dann, dass er auf gut Deutsch zu dumm für die normale Schule ist. Wir erfahren, dass er einen IQ von 75 hat. Was das bedeutet, werden wir später noch erfahren. Er entdeckt dann relativ schnell, dass er ein verborgenes Talent hat. Er kann verdammt schnell laufen. Ja. Eine der ikonischsten Szenen des Films.
Run, Forrest, run!
Lauf, Forrest, lauf!
Oder wie in Scary Movie so schön parodiert, überall eigentlich. Lauf, Schlampe, lauf!
Ja.
Also Forrest ist, er sagt es ja auch selber, sie werden es mir nicht glauben, aber ich kann so schnell rennen wie der Wind.
Ja. Naja, und dieses Talent beschert ihm dann, den Zugang zum College als jemand mit einem extrem unterdurchschnittlichen IQ kommt er aufs College, weil er gut im Sport ist. Gibt einem eine tiefe Einsicht ins amerikanische Schulsystem.
Ja, der sagt das ja noch so schön. Ja, ob sie es glauben oder nicht, ich bin ja auch noch aufs College gegangen. Ja,
ich habe doch nur 5 Jahre Football gespielt und dann hatte ich meinen Abschluss. Ja.
Also er wird dann Footballstar auf dem College. Kleiner Diss gegen die Footballer, weil der Film stellt das so dar, als ob man, um Football zu spielen, nur eins machen können muss: schnell geradeaus laufen.
Und zwar wirklich nicht mehr. Auch inklusive anhalten muss man nicht können.
Ja. Ja. Das muss einem einer sagen sogar. Die haben ja sogar ein Plakat kurz vorm Auslauf, wo da steht: Stop, Forrest.
Das zweite thematische und das größte Kapitel im Film habe ich übertitelt mit den beiden Worten Army und Shrimps. Forrest wird nach dem College, ich hätte fast gesagt eingezogen, aber er lässt sich ja freiwillig einschreiben, kommt nach Vietnam, in den Vietnamkrieg, lernt, bevor er dorthin kommt, seinen Kompagnon Baba kennen.
Bester Mann.
Forrest und seine Einheit werden bei einem Angriff in Vietnam, im Militärjargon würde man sagen, aufgerieben, also die werden kaputt gebombt.
Aufgerieben?
Ja, aufgerieben, ist tatsächlich ein Wort aus dem Militärjargon, das heißt so viel wie komplett zerstört.
Habe ich noch nie gehört, aber okay, gut.
Und das Wort kenne ich aus dem fantastischen PC-Spiel Cäsar 2.
Okay, dann muss ich das nochmal richtig sagen. Also alle, die auch zu unserer Live-Show kommen, ihr werdet aufgerieben.
Weil Forrest mega schnell laufen kann und sehr mutig ist, er weiß es ja nicht besser, rettet er fast seine komplette Einheit, holt die da raus, bevor alles mit Napalm zu Shit gebombt wird, landet selbst im Lazarett, weil er am Arsch getroffen wird, entdeckt sein Talent für Ping-Pong, ja, geht dann zur Ping-Pong-Weltmeisterschaft nach China, ist dadurch im Prinzip schon weltberühmt.
Wie er so schön sagt, er ist der erste Amerikaner, der seit einer Million Jahren oder so in China war.
Genau. Zu ein paar dieser historischen Episoden haben wir später noch ein bisschen was zu sagen. Er hat dann mit einem Sponsorenvertrag $25.000 gemacht, weil er gesagt hat, ich habe mit diesem und jenem Schläger dort gespielt.
Mit Mao Zedongs Schläger, glaube ich, war das sogar, ne?
Nee, das war irgendwie so eine
Ach, nicht Mao Zedong, so ein Blödsinn.
So eine Blabla-Marke.
Nee,
Flexi, nee. Flexi irgendwas oder so.
Nee, war das nicht aus China?
Ein US-Hersteller gibt ihm $25.000 dafür, dass er sagt, er hätte mit seinem Schläger gespielt. Gründet dann eine Shrimp-Fischerei.
Denn der erste Influencer quasi.
Ja, gründet dann eine Shrimp-Fischerei, weil das hatte er seinem Kumpel Baba versprochen. Zuerst kacken die ab, weil sie keine Shrimps finden. Dann kommt der Hurricane Carmen. Übrigens gab es den auch real. Der dann praktisch die komplette Shrimp-Industrie da zerstört. Da sie das einzige Boot sind, das noch schwimmt, machen die gefühlt Millionen. Also er wird praktisch Shrimp-Millionär.
Wir haben mehr Geld als Davy Crockett.
Ja, also nicht nur, also die machen mehrere Millionen. Ja. Der eine Typ sagt ja sogar noch, wir haben gerade neben einem Millionär gesessen.
Ja, ja, ja. Die Firma Baba Gump Shrimp, wie hieß sie? Baba Gump Shrimp Incorporated?
Oder Corporation.
Die Baba Gump Shrimp Corporation gibt es tatsächlich, aber die wurde erst nach dem Film gegründet. 1996, zwei Jahre später, kam jemand auf die Idee, wir machen eine Shrimp-Firma und nennen die so wie die in dem Film.
Die übrigens echt beschissen ist.
Wirklich?
Ich habe bei Baba Gump Shrimp tatsächlich gegessen, als ich in den Staaten und in Kanada war und die sind echt nicht geil.
So das McDonald's der Shrimperei.
Ja, also es ist so ein...
Die leben vom Namen, ne?
Ja, ganz genau. Die leben ganz, ganz hart vom Namen. Also, nee, nicht cool.
Und das dritte große thematische Kapitel im Film, ich habe es mal Erwachsenwerden genannt. Forrests Mutter stirbt. Jenny, seine Jugendliebe, kehrt zu ihm zurück. Er macht ihr einen Heiratsantrag. Sie lehnt ihn aber ab und verpisst sich. Forrest hat daraufhin eine kleine depressive Phase und läuft 3,5 Jahre lang durch die USA. Einfach so. Ja. Basiert übrigens auch lose auf einer realen Tatsache. Es gab tatsächlich einen Mann, der fast 2000 Kilometer durch die USA lief, um, ich glaube, auf Krebs aufmerksam zu machen. Forrest lief aber mehrfach durch die USA, also tausende Kilometer. Und das ist der Punkt, wo wir in die Gegenwart springen. Jetzt kommen wir in die Gegenwart, wo Forrest auf dieser Wartebank wieder sitzt und uns eröffnet, dass er auf dem Weg zu Jenny ist. Dort lernt er seinen Sohn kennen, Forrest. Jenny sagt Forrest, dass sie sterben wird an einer geheimnisvollen Krankheit.
An einem geheimnisvollen Virus.
An einem geheimnisvollen Virus. Es wird nicht direkt gesagt, aber im Prinzip versteht fast jeder Zuschauer, dass damit AIDS gemeint ist.
Oder ja. Hepatitis C.
Nee, das ist im Kontext, da kommen wir noch zu, wenn wir über die einzelnen Charaktere sprechen, weil ich hab mich leicht dazu hinreißen lassen, ich habe zwar keine Notizen, ich habe eine kleine Analyse der Figuren gemacht, das ist wirklich eine ganz kleine, ich habe hier 5 Post-its, da steht mein Zeug
drauf. Die in kleiner Schrift vollgeballert sind.
Das ist jeder Charakter verkörpert was in der amerikanischen Geschichte. Deswegen ist bei Jenny ist einfach zu 90% liegt nahe, dass es sich um HIV und AIDS handelt.
Okay, also auch wegen dem Zeitpunkt, wegen dem historischen Kontext.
Ja, genau, und da passt nämlich eigentlich auch Hepatitis C. Aber AIDS ist da medienwirksamer, sag ich mal, gewesen. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich AIDS und nicht Hepatitis. Aber es würde beides passen.
Ja, Jenny öffnet Forrest, dass sie sterben wird. Daraufhin heiraten die beiden. Sie stirbt dann auch tatsächlich. Am Ende bringt Forrest seinen Sohn zur Schule, führt ein emotionales Gespräch mit ihm an der Bushaltestelle. Ende.
Und die Feder fliegt weg.
Das nur noch mal. Also soweit zur Handlung ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst.
Ja. Das ist Forrest Gump. Guckt ihn euch an.
Ihr habt ihn beide jetzt auch nochmal frisch angeguckt in Vorbereitung auf die Folge, ne?
Ja, ja. Klar.
Ja.
Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich glaube, das ist einer der Filme, den ich in meinem Leben am öftesten gesehen habe.
Ja,
ja, weil das ist auch einer der so wie Iron Man oder 300, ist auch lange Zeit einer der Filme bei mir gewesen, die immer so nebenbei mal liefen. Jetzt, wo ich ihn aber die ganze Woche hindurch immer mal sehr konzentriert halt auch gucken musste, ich auch wieder festgestellt habe, der Film ist auch, ich weiß, wir verwenden das Wort oft, aber ist eine absolute Metabombe. Die haben, filmtechnisch haben die so viele Sachen halt richtig gemacht halt einfach, die du als Zuschauer so gar nicht wahrnimmst, außer du sitzt wirklich da und entzauberst dir das selber, indem du dir selber die Symboliken dessen, was Forrest halt auch durchmacht, erklärst.
Ja, ja. Der Forrest Gump war so eine der ersten Videokassetten, wenn ich mich richtig erinnere, die bei uns im Elternhaus rumlagen.
Das war eine erste DVD.
Echt? Hm? Ja, also bei uns ein. Ich hab's schon mal irgendwann gesagt, es gab von Philips mal ein Videoabspielgerät namens CDI in den 90ern.
Ja, stimmt. Das,
geil. Das war so ein Vorläufer der DVD, ein Riesenflop, aber wir hatten das aus irgendwelchen schrägen Gründen. Und das war eine der ersten DVIs, die wir hatten. Dementsprechend habe ich den mega oft geguckt als Kind und Jugendlicher.
DVIs, ja. CDIs?
CDIs, ja. Genau.
Geil.
Ich möchte gern über so ein, bevor wir wirklich so ein bisschen Kritik machen und auch über ein paar kontroverse Themen sprechen, habe ich zu ein paar historischen Themen aus dem Film was vorbereitet. Also wir springen da ja echt durch extrem viele Episoden der amerikanischen Geschichte. Also man könnte echt wochenlang Geschichtsunterricht machen anhand dieses Films. Ja, was der da für Dinge anreißt. Da ist so wahnsinnig viel drin.
Über die, grob gesagt, die Fucked-Up-Years. Alles, was so nach dem Zweiten Weltkrieg war.
Ja.
Die Fucked-Up-Years einfach.
Richtig, ja. Also wie du schon gesagt hast, Tobi, das ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA. Ja.
Also bis, wann endet der Film? 1982, glaube ich, ne?
Nee, 86 oder 92 oder so, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Aber auf jeden Fall nicht ganz in die 90er rein. Aber wie gesagt, ja. das Geile ist auch, wenn du dir den Film mal wirklich konzentriert anguckst, du musst mal aufpassen, in jedem Zeitalter, in jeder Phase, in der sich Forrest gerade befindet, sei es die Rassentrennung, sei es der Vietnamkrieg etc. pp., dann die 70er, die 80er, jede Zeit ist im Film übrigens, die Musik, die du da hörst, ist immer aus dem Jahrzehnt.
Mhm.
Du hörst Freebird, wenn sich Jenny vom Balkon stürzen möchte. Das passt genau in die Zeit. Du hörst die Vietnam-Mucke, wenn er in Vietnam ist.
Ja.
Du siehst Elvis, wenn er ein kleines Kind ist, das heißt in den 50ern. Du hörst auch immer im Film die Musik, die gerade zu dem Jahrzehnt passt.
Ja, ja.
Ja gut, das ist halt wie bei Watchmen, ne?
Ja, ja. Mhm.
Ja. Es passt.
Es ist sowas Unterschwelliges, was aber so gut umgesetzt ist einfach
nur. Ja. Man muss aber dazu sagen, something's happening here, unter einer Vietnam-Szene zu zeigen, ist so ein, das macht man so in Amerika.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wie jemand zu zeigen, der auf die Bahn wartet und anstatt er halt irgendwie ein Stück Papier zerreißt und du weißt, okay, irgendwie ist der nervös, ihn zu zeigen mit einer Taschenuhr.
Ja, so, oder hier, wie heißt das, Shipping up to Boston, wenn Iren sich prügeln.
Ja.
Ja, also wir sehen,
ja, stimmt. Wo jeder nur den Satz kann, I lost my wooden leg. Ja.
Es gibt zum Beispiel, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt eine kurze Episode, wo die Aufhebung der Rassentrennung an der Uni von Alabama thematisiert wird, wo die ersten Schwarzen an der Uni da studieren dürfen. Dann gibt es zum Beispiel, das sieht man eher nebenher, wie Neil Armstrong auf dem Mond landet. Da gehen wir heute jetzt nicht im Detail drauf ein. Oder es gibt zum Beispiel auch solche Sachen wie, den Hurricane Carmen, den wir schon angesprochen haben. Oder Forrest und Lieutenant Dan investieren in Apple, die dann mega durch die Decke gehen.
Ja, oder alle Präsidenten und Prominenten, die in der Zeit, die Forrest auch fast alle trifft, alle abgeknallt werden.
Ja.
Da gibt es auch eine ganz geile Christentheorie mal wieder online, die sagen, dass Forrest Gump eigentlich der Todesengel ist.
Der Film beginnt ganz am Anfang damit, dass Forrest vom Ku Klux Klan erzählt. Wo er erzählt, dass sein Name...
ja.
Dass
sein Vater, ja.
Dass sein Name von einem alten Ku Klux Klan-Führer stammt.
Gründer. Wie heißen die denn? Großmeister oder so bei den Ku Klux Klan? Inquisitor irgendwie so? Nee, Grand Wizard irgendwie so. Keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr genau. Aber ja, einer der Gründer des Ku Klux Klans ist.
Ja, und das basiert auf wahren Tatsachen. Und das uralte Bild von Forrests Kopf auf so einem Herrn auf dem Pferd am Anfang, diese uralt Schwarz-Weiß-Aufnahme am Anfang, die, die stammt aus dem alten amerikanischen Film Birth of a Nation.
Oh. Ach was.
Das ist der bis heute finanziell erfolgreichste Film der Stummfilmzeit. Mhm. Es ist ein 3-stündiger Stummfilm und von vorne bis hinten im Prinzip ein Pamphlet des Rassismus.
Ja, das ist übel.
Tobi und ich hatten auch, es gab bei uns damals im Filmstudium, gab es natürlich auch Filmgeschichte. Und Birth of a Nation ist so neben Panzerkreuzer Potemkin und Metropolis und solchen Sachen, ist halt das Paradebeispiel auch des Propagandafilms halt einfach. Weil Birth of a Nation ist halt, also ich glaube, der ist sogar komplett, der geht nur 15 oder 20 Minuten oder so.
Der geht drei Stunden.
Oder drei Stunden. Ja. Okay, gut, aber das sind Ausschnitte. Es sind Ausschnitte, sind auf YouTube. Da kann man sich die Schlüsselszenen angucken. Da gibt es nämlich auch so eine, wo halt wirklich dann weiße Schauspieler, die einfach mit Kohle schwarz angemalt wurden, in so einer Schabracke sitzen und der Ku Klux Klan kommt dann richtig geil noch so, wie es man kennt aus Stummfilmen mit so Untertiteln oder halt so mit so eingeschnittenen Bildern, wo das steht, was sie gerade sagen mit Klavierbegleitung, wo dann noch steht, dass der Ku Klux Klan zur Hilfe heranschreitet, um die bösen Schwarzen, die sich da verbarrikadiert haben, halt auszuräuchern. Also Birth of a Nation ist richtig übel. Könnt ihr euch mal angucken, ist bei YouTube, glaube ich.
Für die vielleicht jüngeren Hörer, der Ku Klux Klan war eine in Anführungszeichen Geheimorganisation, so geheim waren die später ja nicht mehr, die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und deren Ziel war halt White Supremacy, also die weiße Herrenrasse muss beschützt werden, hauptsächlich vor den bösen Schwarzen. Und der Ku Klux Klan hatte eine Hochphase, so Mitte des 19. Jahrhunderts, ist dann wieder verschwunden, sage ich mal. Und dieser Film, Birth of a Nation, hat abgefuckterweise in den 20ern war das, glaube ich, dem Ku Klux Klan wieder zum Aufstieg geholfen. Da kam er dann tatsächlich wieder nach oben und die haben sich in der Öffentlichkeit in den USA in ihren Geisterkutten präsentiert und dort Kreuze verbrannt und gegen die Schwarzen gewettert.
Was ja streng, und das haben die ja clever gemacht, nicht illegal ist. Du darfst dich ja so anziehen, du darfst auch Kreuze verbrennen, das ist ja nicht verboten. Nur diese ganze Ideologie ist halt so unendlich kaputt. Nur solange du denen nichts nachweisen kannst, das ist ja leider immer so bei so radikalisierten Gruppen, kannst du da nichts machen. Da gibt's ja auch,
es ist Volksverhetzung.
Nicht in den 20ern.
Ja, also gut. Das wollte ich gerade sagen, wo hier, ach Gott, wie heißt denn Rassentrennung nochmal als Fachwort?
Apartheid,
genau, wo die Apartheid dann auch noch gerade in den Kinderschuhen war und dann halt auch noch dann später groß ausgelebt wurde. Ja. Aber die Amerikaner wissen
was.
Ja, aber ich
weiß, voll ausgelebt.
Ich wollte gerade sagen, aber wir wissen, die Amerikaner sind bei solchen Sachen auch immer spät dran, wie zum Beispiel, dass es in manchen Staaten halt verboten ist, einen Esel zu ficken, aber deine Cousine zu heiraten vollkommen legal ist halt.
Ne? In Deutschland auch legal, glaube ich.
Ist es nicht.
Nee, heiraten nicht, aber du darfst mit der schlafen. Ja. Du darfst auch mit der Kinder zeugen.
Ja. Wie American History X hat es ja auch so schön gesagt, ne? Weißt du, die einzigen Bettlaken, vor denen ich Angst habe, und er sich dann hinstellt und sich einfach ein Bettlaken über den Kopf zieht, wir hassen heute ein paar Neger. Wir machen heute nichts anderes als ein paar Neger hassen. Hassen wir Neger? Ja, ich weiß nicht mal, was ein Neger ist, aber wir hassen sie.
Im Kontrast dazu lernen wir im Film Forrest Gump die Black Panther Party kennen. Wo Forrester durch seine Freundin Jenny in so ein Treffen von denen reinstolpert. Lauter so Typen in so Militäruniformen, ja, die mit großer Rhetorik und mit so krasser militaristischer Rhetorik da auch Forrest auf den Sack gehen. Das war eine sozialistische, revolutionäre Bewegung, aktiv hauptsächlich in den 60ern und 70ern, die sich für die Rechte und die Gleichberechtigung der Schwarzen einsetzte. Und
die auch nur schwarze Mitglieder hatte.
Die auch nur schwarze Mitglieder hatte. Allerdings hat man bei Forrest Gump im Film da auch einige Weiße gesehen, die bei denen im HQ rumgehackt
haben. Das ist in den 60ern. Es gab aber auch weiße Kommunisten, die halt mit den Black Panthers.
Die meisten Kommunisten waren weiß.
Ja, klar, aber bei den Black Panthers war, glaube ich, größtenteils, also was heißt größtenteils, waren, glaube ich, nur wirklich in der Organisation selber, waren nur Schwarze.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die waren auf jeden Fall sehr, sehr radikal.
Ja.
Das ist also, das sagen die auch bei Forrest Gump, dass es halt eben darum geht, dass die keinen Krieg, in keinem Krieg mitkämpfen wollen. Wie war das nochmal, in dem Schwarze erschossen werden für ein oder in einen Krieg? Für ein Land, das sie hasst.
Genau.
Genau, ja.
Ja.
Also, ja, das ging aber noch viel weiter, ne? Das ging nicht nur um den Vietnamkrieg. Also diese Black Panther-Bewegung, die war ziemlich radikal. Die ging auch streckenweise viel zu weit. Also das hatte nichts, das war ziemlich genau das Kontrastprogramm zu dem, was King gemacht hat, zu Martin Luther King. Ja. Das war auch teilweise, also die haben sich überschnitten zeitlich, und während King ja so einen auf Gandhi gemacht hat, also gewaltloser Widerstand und halt diese Busfahrten und was denn da nicht alle organisiert hat, also alles gewaltlos, sehr intellektuell das Ganze, sind die Black Panther da sehr militanter gewesen.
Ja, was man in diesen paar Minuten im Film Forrest Gump von den Black Panthern sieht, ist im Prinzip eine mega gute und krasse Zusammenfassung von der Geschichte dieser Organisation. Ja, weil die sind da so innerlich zerrissen. Die haben sich da auch gegenseitig auf die Fresse gehauen verbal. Also diese Organisation hat wohl innerlich mega krasse Konflikte und Umstürze und Veränderungen der Richtung und der Ausprägung gehabt. Teile dieser Organisation propagierten den sogenannten schwarzen Nationalismus. Mhm. Und das ist echt krass. Das ist im Prinzip eine Umkehrung von dem, was der Ku Klux Klan gemacht hat. Das ist im Prinzip keine White Supremacy, sondern eine Black Supremacy. Also die krassen Anhänger, da gab es mit Sicherheit auch Gemäßigte, aber die krassen Anhänger der Black Panther Party glaubten daran, dass es eine schwarze Rasse gibt und dass diese in einer einzigen Nation vereinigt werden muss. Also alle Schwarzen auf der Welt sind eine Rasse, und die müssen in einer Nation vereinigt werden. Und das geht bis hin zur Waffengewalt gegen den weißen Mann. Was im Prinzip auch...
Wakanda!
Was im Prinzip auch Rassismus ist. Ja, wie wir schon mal gesagt haben, das Wort Rasse wird in der heutigen Biologie in Bezug auf den Menschen eigentlich nicht verwendet. Denn
ja, weil es Quatsch ist.
Ich finde das auch immer so krass, wenn du auch immer in manchen Filmen siehst, ich kenne das tatsächlich immer nur von irgendwelchen Filmfiguren, gerade schwarze Filmfiguren, die sich dann noch hinstellen und sagen, Schwarze können nicht rassistisch sein. Rassismus ist nicht ein rein weißes Ding.
Jeder kann rassistisch sein.
Man muss dazu sagen, dass der weiße Mann, wie er immer so schön genannt wird in solchen Kontexten, das mit diesem Rassismus aber sehr perfektioniert hat.
Ja,
auf jeden Fall. Das ist schon so ein Ding, das können wir ganz gut.
Ja, und man kann die Leute
weil wir immer in der Unterzahl waren.
Man kann ja aber auch
Rassismus ist eine Angstreaktion.
Ja, definitiv.
Ja, aber, weißt du, ich sag mal, geführt von denen, die besser ausgerüstet sind.
Ja.
Und das ist halt so das Problem damals gewesen und was sich aus irgendwelchen Gründen bis heute durchzieht, was ich nicht verstehen kann.
Weißt du, was ich so, das ist ein super Beispiel daran, was ich so geil finde an Forrest Gump, weil in dem Film steckt extrem viel drin. Da stecken so viele Themen und Storys und Episoden drin, die aber so extrem gut gerafft erzählt werden. Dieser Part mit der Black Panther Party, der ist keine 5 Minuten lang. Meine ich.
Und es geht nicht mehr um die Black Panther Party, ja. Es geht um Jenny und Forrest.
Es gibt da keine Off-Stimme, die uns erklärt, was die Black Panther sind. Trotzdem haben wir danach, auch als historisch nicht interessierter Mensch, irgendwie ein Gefühl dafür, verstehen irgendwie, um was es bei denen ging und wie die drauf waren.
Genau, das ist auch ein großer Knackpunkt in dem Film, was viele auch kritisieren, wo ich finde, dass er dahingehend zum Beispiel kritisierbar ist. Das Forrest Gump, du siehst einen kompletten Abriss der, ich glaube, 40, fast 50 Jahre amerikanischer Geschichte gefiltert durch Forrests sehr liebevollen Zuckergussblick, sagen wir es mal so. Durch seinen sehr, sehr...
Die rosa Brille.
Durch seine rosa Brille halt einfach. Also du bist halt auch als Zuschauer, du bist immer Forrest ausgeliefert, was er dir erzählt, weil du bist aktiv. Du nimmst, wenn du den Film guckst, nimmst du den Part eines Menschen ein, der mit ihm auf der Parkbank sitzt und Forrest erzählt dir seine Geschichte. Und das ist, was auch einige kritisiert haben, auch Kritiker damals, die gesagt haben, die Geschichte, so viele brisante Themen, die der Film auch anschneidet, es ist alles gefiltert durch Forrests Brille.
Ja gut, aber das ist Gemecker auf ein Niveau, das ich nicht akzeptiere.
Ich auch nicht.
Und zwar weil, also natürlich haben die recht, das ist so, keine Frage. Aber wenn du ungefilterte historische Tatsachen haben willst, lies ein Geschichtsbuch und guck keinen Film.
Ganz genau. Dann guck dir eine Doku an.
Ja, genau. Und das ist ja auch überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich meine, dafür sind Dokus nun mal da und die können das auch sehr viel besser als in einem fiktionalen Film. Und selbstverständlich bei einem Biopic, und das ist ja nichts anderes als ein Biopic im Prinzip zumindest, einer fiktiven Figur, sieht man die Handlung selbstverständlich aus der Sicht der Hauptfigur. Hm. Ich meine, wir sehen auch nicht Voldemorts Blick auf die Welt bei Harry Potter. Wir sehen die Welt aus der Brille von Harry Potter.
Sonst würden wir wahrscheinlich für Harry für Voldemort wahrscheinlich sein.
Ja, aber also, gut und böse sind immer Perspektivgeschichten.
Aber weißt du, was die Schwäche daran ist? Das macht Forrest auch anhand dessen, wie seine Geschichte schon losgeht, das macht Forrest zu einem leider unzuverlässigen Erzähler in der gesamten Geschichte.
Absolut, natürlich. Der sagt doch auch jedes Mal, und aus irgendwelchen Gründen wurde dann auf ihm geschossen. Ja. Und auf irgendwelchen Gründen, oder beziehungsweise ohne irgendwelche Gründe, sagt er, glaube ich, immer, ne? Und ohne irgendwelche Gründe hat dann irgendwer auf ihn geschossen. Ja. Ja. Nein, das ist nicht ohne irgendwelche Gründe passiert, aber so hast du, kleines Landei, mit dem IQ von 75, und das meine ich gar nicht abwertend, das halt wahrgenommen, dass es dafür keine Gründe gab. Ja. Ne, natürlich, also jetzt bei John Lennon mal dahingestellt, aber bei Kennedy steckt er da wahrscheinlich ein bisschen mehr hinter als ohne irgendwelche Gründe.
Ja, ich mag das auch immer nicht, wenn die Leute dann halt irgendwie sagen, so, wir hatten das auch bei dem Ratebild jetzt ein paar Fans, die dann halt irgendwie geschrieben haben, so, ja, der Film, der zeigt, was man erreichen kann, wenn man einfach blind Anweisungen folgt. Nein!
Darüber wird zu stoppen sein.
Okay, die Diskussion
wird verschoben.
Okay, gut.
Die Diskussion kommt
noch. Ich hätte einen guten Angriffspunkt da jetzt, aber darüber reden wir. Ich habe ja eine Analyse. Reden wir darüber dann.
Die Diskussion wird verschoben.
Okay.
Elvis Presley klaut Forrest Gump seine Tanzbewegungen.
Ja. Mega geile Idee.
Ja. In dieser Pension seiner Mutter sitzt Elvis Presley, man sieht nicht sein Gesicht, aber man versteht sofort, wer das ist. Und Forrest zeigt ihm diese merkwürdigen, Verzeihung für den Ausdruck, behindert wirkenden Tanzbewegungen. Es ist einfach so.
Seine Spasti-Moves.
Ja. Und zeigt ihm das und Elvis Presley klaut das. Diese Tanzbewegung, die ist übrigens eine Vorform des Twerkens.
Ja.
Das behaupte ich jetzt nicht ich, sondern das habe ich jetzt tatsächlich ein paar Mal gelesen. Das ist so eine weil das so hüftbetont ist.
Ja.
Elvis
würde sich in seinem fetten Grab drehen. Mann.
Das hat so eine leichte sexuelle Konnotation, weil das recht hüftbetont ist.
Eine leichte sexuelle Konnotation. Ja. Hast du mal gesehen, was damals passiert ist, als der aufgetreten ist? Das wird doch sogar noch bei Forrest Gump angespielt, wo Forrest im Fernsehen sieht
und seine
die
Mutter noch,
ihn wegzieht. Also, das ist nichts für Kinder.
Ja.
Also mit diesem
You ain't nothing but a hound. Ja. Und er seine Hüften so sexy bewegt. Das ist nichts für Kinder. Und zieht ihn halt direkt weg. So, ja,
ich stehe auf den Song, ich finde den so geil.
Ja.
Hound Dog ist so ein geiler Song.
Im übrigen Sinne, an diesem Punkt, liebe Grüße an unseren Fan Elvis.
Ja,
wir haben einen Fan, der Elvis auch wirklich
heißt. Liebe Grüße an dich. Der echte Elvis. Ja, und vielen TV-Sendern war das damals wohl auch zu viel. In vielen Aufnahmen von damals sieht man Elvis nur Gürtel aufwärts, weil die nicht zeigen wollten, was der mit seinen Hüften macht.
Das ist so geil, ey.
Aber das ist schon ziemlich geil, weil Forrest tanzt ja so, weil er ja durch sein verkrümmtes Rückgrat ja diese Schienen hat, damit er, weil sie sagen ihm ja noch immer so schön, so deine Beine sind kerngesund, also im Prinzip du bist wie jedes anderes Kind, aber du hast ein Rückgrat wie ein 80-Jähriger.
Oder ein Rückgrat wie ein Fragezeichen.
Ja. Die Hippie-Bewegung lernen wir auch kennen bei Forrest Gump. Das war eine Jugendbewegung, die aus den Vietnamkrieg-Protesten hervorging, die für Gewaltlosigkeit, Gemeinschaft und auch, Bewusstseinserweiterung durch Drogen standen, sieht man im Film ja auch.
Es gibt auch so eine schöne Stelle, wo sie bei den Black Panthern, sogar vorher, glaube ich, sogar noch, wo der Freund von Jenny, sie ist ja offensichtlich ein Hippie zu dem Zeitpunkt, und ihr damaliger Freund ja zu ihr ankommt und Forrest sieht in seiner kompletten Vietnam-Uniform mit seinen ganzen Abzeichen und Co., die er hat, und ihn direkt anspricht mit, wer ist der Babymörder? So ein eine klassische Beschimpfung für die Veteranen, die aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen sind. Wird übrigens auch in Rambo aufgegriffen, wo er noch sagte, als ich wieder hier war, haben sie mich einen Babymörder genannt und vollkommen ausrastet deswegen.
Ja, genau. Über den Vietnamkrieg sprechen wir jetzt nicht im Detail heute. Da könnt ihr euch gerne unsere Rambo-Folge nochmal anhören. Und Forrest hält in dem Film in Washington D.C. Eine Rede vor der versammelten Hippie-Gemeinschaft, als ihm die PA, die Anlage, als die ausgeschaltet wird von so einem Militär, der das sabotiert, damit man nicht hört, was Forrest über den Vietnamkrieg sagt.
Weißt du, was er sagt?
Ja, ich weiß es jetzt nicht im Zitat, aber was sagt er?
Er sagt, sometimes in the war, people don't come home to their mamas, or they come home without legs. That's very sad, and that's all I have to say about the war.
Geht das auf Deutsch?
Manchmal kommen Leute aus dem Krieg gar nicht nach Hause zu ihren Müttern. Aus Vietnam. Kommen gar nicht nach Hause zu ihren Müttern. Oder sie kommen nach Hause ohne Beine. Und das ist sehr traurig und das ist alles, was ich über den Krieg sagen kann.
Das hat Tom Hanks in einem Interview mal erzählt. Also was er, aber man sieht ihn ja auch sprechen und irgendwas muss er ja gesagt haben und Tom Hanks hat in dem Interview mal eröffnet, was er da gesagt hat.
So. Gibt's übrigens, wer sich die Blu-ray anguckt, das ist erstmals veröffentlicht worden auf der Blu-ray von Forrest Gump in den Audiokommentaren von Robert Zemeckis. Der hat das vorgelesen währenddessen.
Das basiert auch auf einer realen Geschichte, das ist wohl tatsächlich so ungefähr passiert.
Echt?
Dass einem Vietnam-Veteran bei seiner Ansprache, dass da plötzlich die Anlage ausfiel für einen kurzen Zeitraum. Die Geschichte, dass ein US-Militär das sabotiert hat, ist eine Theorie. Also das ist eine Geschichte. Man weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob es vielleicht nicht wirklich einfach nur ein dummer technischer Fehler war.
Ooh, Deep State.
Ja, dann sitzt Forrest Gump neben John Lennon in der Talkshow. John Lennon, einer der bekanntesten Musiker aller Zeiten von den Beatles, der wurde 1980 in New York erschossen. Da habe ich mich auch ein kleines bisschen damit beschäftigt. Das ist eine mega gruselige Geschichte. Der wurde von einem geistig verwirrten Mann erschossen, der dachte, er wäre der Protagonist des Romans Fänger im Roggen. Ja. Und auch ein brutaler John Lennon-Fan, der John Lennon dafür verantwortlich machte, dass es mit den Beatles auseinanderging. Was vielleicht, ich bin jetzt kein Beatles-Kenner, aber was vielleicht auch stimmte.
Na komm, die Yoko Ono-Geschichte war schon hart.
Also die haben sich ja verstritten dann, die Beatles, und sind auseinandergegangen. So, da will ich mich nicht aus dem Fenster hängen, da bin ich jetzt kein Kenner der Materie. Aber was mega gruselig ist, auf dem letzten Foto, das John Lennon lebend zeigt, ist John Lennon zusammen mit seinem Mörder zu sehen. What? Ein paar Stunden vor dem Mord hat der sich von ihm nämlich eine Schallplatte und ein Exemplar von der Fänger im Roggen signieren lassen.
Alter!
Ja, und ein paar Stunden später hat er ihn dann vor seinem Wohnhaus erschossen.
Ach, vor seinem Wohnhaus? Nicht mal so irgendwie auf öffentlicher Straße? Hat er keinen Anstand?
Der hat ihn abgepasst.
Alter.
Der hat ihn abgepasst vor dem Wohnhaus und es ist wohl so, dass John Lennon und Yoko Ono jeden Abend in den Innenhof reingefahren sind und da erst ausgestiegen sind. Nur an diesem Tag sind sie draußen auf der Straße ausgestiegen und da hat er dann eine Kugel reingekriegt.
Üble Story, ey. Ja. Der arme Kerl.
Ja. Tja, also, was heißt das? Was ziehen wir für eine Lehre draus? Extra Sicherheitsvorkehrungen bei den Live-Shows.
Ich gehe nicht mehr ohne Bodyguard aus dem Haus.
Nee. Hoffentlich wird Tobi nicht mit Kleiekuchen beworfen oder so.
Kleiekuchen?
Meine Bodyguards sind auch nicht dafür da, sich für mich zu prügeln. Ich werde gerne schon selber verprügelt, aber die sind dafür da, um mal in eine Kugel zu springen, weil das ein cooler Move
ist. Tobi zeigt so indirekte Stärke. Die Bodyguards müssen die Leute festhalten und Tobi schlägt dann erst zu.
Ja, dann sehen wir in dem Film auch noch angedeutet praktisch den Beginn des Watergate-Skandals, also als Forrest in diesem Hotel ist.
Er entdeckt das ja auf.
Er entdeckt das nicht auf, er fängt ja die Ermittlungen dahingehend an. Das ist super gut.
Das meine ich ja.
Das ist super geil.
Ja, ey, der Watergate-Skandal ist auch so eine sicke, riesengroße Geschichte, um es zusammenzufassen. Dabei ist rausgekommen, dass Richard Nixon, der US-Präsident, ein Riesenarschloch war, der systematisch seine politischen Gegner überwacht hat und Bestechungsgelder aus der US-Industrie entgegengenommen hat. Ja. Und diese Nacht, wo Forrest Gump Leute in dem Watergate-Hotel sieht, die da mit Taschenlampen rumlaufen, das waren Leute von Nixon, die nachts in das Watergate-Hotel eingebrochen sind, um Wanzen im Büro eines Demokraten anzubringen.
Ich glaube sogar in damals, der demokratischen Hauptzentrale.
Ja, genau. Das war Watergate-Hotel, dieser Komplex war damals sozusagen das Zentrum der Demokraten.
Das war, ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Geschichte, da ist dann ganz viel draus entstanden, aber anfangs ging es wohl um Wahlbetrug. Also bei dieser Abhörgeschichte ging es wohl darum, um diese Wahlkampagne, um die da abzuhören. Und da die das rausgefunden haben, ist immer mehr bei rausgekommen, was der noch so getrieben hat.
Also in der Realität
Impeachment. Das war ein Impeachment.
Ja, das Ding ist, Nixon hat ja resigned, bevor das Impeachment losging, übrigens etwas. Und das empfehlen wir jetzt hier. Lieber orangefarbener Troll, mach's doch
einfach. Ja, wir empfehlen das Impeachment. Ja, also da.
Kacke und Sache proved.
In der Realität hat ein Wachmann diese Einbrecher gestellt und daraus entstand dann dieser Rattenschwanz, wo diese ganze Scheiße über Nixon rauskam. Ja.
Ja. Witzig übrigens in dem Film Watchmen ist das nie passiert. Das finde ich ja so geil. Die haben die Realität um einen Punkt verschoben, nämlich dass Watergate nicht stattgefunden hat.
Naja, und dass der Vietnamkrieg gewonnen wurde.
Weil Dr.
Manhattan reinkam
und aber sich das, alle ergeben haben. Das hängt auch irgendwie miteinander zusammen. Ich habe da mal irgendeine Analyse gelesen, das hängt auch miteinander zusammen. Das kann nur passieren, weil das und das nicht passiert ist und so.
Hört dazu mal unsere Folge 2, die Watchmen-Hypothese.
Ja. Oh Gott, Folge 2, die ist mittlerweile über 3 Jahre alt, ne? Ja, ja, aber hört's euch mal an, die ist witzig.
Dann erfindet Forrest Gump aus Versehen den Smiley.
Vorher erstmal den Autoaufkleber.
Also der Smiley an sich wurde tatsächlich, es gibt der älteste Smiley der Welt, der ist schon fast 4000 Jahre alt und zwar aus dem Jahre 1700 vor Christus auf einer Vase in der heutigen Türkei. Ehrlich? Das könnte aber auch nur Dreck sein. Das sind so 2 Punkte und ein Strich drunter, aber das ist wirklich sehr rudimentär. Ja, es gibt aber schon Briefe aus dem Jahr 1741, wo eindeutige Smiley-Zeichnungen zu sehen sind. Und im 18. Jahrhundert wurden in Zeitungen typografische Spielereien vorgestellt, die im Prinzip die heutigen Smileys sind. Da hieß es so in Zeitungsberichten, hey, guckt mal, liebe Leser, man kann mit Punkten und Satzzeichen lustige Gesichter erstellen und damit seine Emotionen zeigen.
So viel zum Thema, die ältere Generation regt sich darüber auf, dass wir nur noch Emojis benutzen. Nein, Mann, das machen wir seit 4000 Jahren.
Ja. Noch dazu halt einfach, weißt du, wenn du heute irgendwie, ich meine, mein Neffe ist 11, ne, wenn ich dem heute sage, guck mal hier, Doppelpunkt, Klammer zu, geiler Scheiß, ne?
Ja. Onkel Richard, voll der alte, was hat er noch gesagt? Voll der alte Leute-Dreck.
Ja, das, was im Film Forrest Gump passiert, spielt aber direkt auf den Herrn Harvey Ball an, der für eine Versicherungsgesellschaft einen Ansteckbutton entwarf, Anfang der 60er, mit diesem typischen gelben Smiley, den wir ja auch von Watchmen kennen, und der weltweit vermarktet wurde, auf Millionen von T-Shirts, Aufklebern, anderen Druckmedien verwendet wurde. Man hat Millionen, wenn nicht Milliarden, mit diesem Motiv verdient. Harvey Ball, der Erfinder, verdiente damit ganze $45, denn er hat es leider versäumt, sich das Motiv rechtlich absichern zu lassen.
Ups.
Ja, richtig krass,
habe ich auch schon mal gelesen. Bevor er den Smiley, das gibt ja diese schöne Szene, wo er sich mit dem T-Shirt noch den Schlamm aus dem Gesicht beim Joggen dann da abwischt und dann daraus dieser offensichtlich perfekt filmgemachte Smiley
das
dann
Das war ein bisschen albern, muss ich sagen.
Ja, das fand ich auch ein Video, aber geil fand ich vorher noch der, hey, ja, das du bist doch so eine super Inspiration für die Leute, ich dachte, vielleicht könntest du mir auch helfen. Wow, du bist gerade in einen Riesenhaufen Scheiße getreten, Mann.
Ja, das passiert.
Was, Scheiße? Manchmal. Er hat eine Idee, er hat dann einen Slogan gefunden für einen Autoaufkleber und er hat mehrere Millionen damit gemacht. Ja, shit happens halt.
Shit happens,
super geil. Ja.
Und eine witzige historische Sache habe ich noch, und zwar hinter der Nummer mit dem Tischtennisspiel steckt wesentlich mehr, als man beim ersten Mal gucken, ohne dass man den historischen Hintergrund jetzt kennt, denkt. Denn es gibt tatsächlich diesen in der Historie stehenden Begriff der Ping-Pong-Diplomatie. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach den 50ern, war zwischen den USA und China im Prinzip komplette Funkstelle, Stille. Beide betrachteten sich gegenseitig als Aggressor, weil, ne, also Kommunismus versus Kapitalismus. Und Anfang der 70er gab es dann erste Annäherungen durch Ping-Pong. Im Jahr 1971 gab es nämlich eine große Ping-Pong-WM in China und da war ein US-Ping-Pong-Spieler ganz groß dabei und hat alle überrascht. Und der hat sich dann später mit einem chinesischen Ping-Pong-Spieler auch angefreundet und wurde dann tatsächlich, also dieser Amerikaner wurde dann vom Generalsekretär des chinesischen Ping-Pong-Verbandes eingeladen, um China hinterher nochmal zu besuchen. Und dadurch kamen dann erste Annäherungen zwischen diesen beiden Ländern wieder zustande.
Ach, das ist krass, ja cool. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich weiß doch, dass Forrest im Film halt auch sagt, manche redeten davon, dass ich den Weltfrieden bewahre. Dabei habe ich doch nur Ping-Pong gespielt.
Ja, stimmt, ja.
Ja. Oh, übrigens, Ping-Pong und Tischtennis sind im Prinzip die gleichen Spiele. Der Unterschied ist, dass man bei Ping-Pong den Ball auch auf die eigene Seite einmal anditschen lassen.
Nein, fuck, echt?
Ja.
Oh, damit zerstörst du mir gerade was. Ernsthaft? Also ich dachte mal Tischtennis und ich dachte mal Ping-Pong wäre nur die amerikanische Bezeichnung für Tischtennis.
Das ist Ping-Pong und Tischtennis sind das Gleiche. Nur diese eine kleine Regel macht den Unterschied. Beim Ping-Pong musst du auch auf deiner Seite einmal auf dem Tisch anditschen lassen.
Übrigens, kleiner Fun-Fact.
Ping-Pong.
Ich weiß nicht, ob ihr drauf geachtet habt mal. Sobald ihm der, weil Forrest kommt ja zum Ping-Pong spielen, weil ihm ein befreundeter Soldat im Lazarett sagt, lass den Ball niemals aus den Augen. Ich weiß nicht, ob er mal drauf geachtet hat. Ich habe heute drauf geachtet. Er blinzelt, wenn er spielt, nicht einmal. Er lässt den Ball nicht aus den Augen.
Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das ist echt cool gemacht. Und zwar von der ersten Sekunde an, wo er das sagt. Lass den Ball niemals aus den Augen. Dann blinzelt er wirklich nie. Ja. Und immer dann, wenn du den Ping-Pong spielen siehst, hat er die Augen voll weit aufgerissen und ist immer hinter diesem Ball her.
Hat immer so einen leicht toten Blick. Einfach voll. Er ist voll im Tunnel. Der blinzelt nicht einmal. Das übrigens, das sind so die Kleinigkeiten. Deswegen hat Tom Hanks dafür den Oscar übrigens bekommen.
Ja, weil er nicht geblinzelt hat.
Ja, ohne Scheiß.
Ja, das sind wirklich so klein, weil es, das haben wir damals in Schauspielführung gehabt.
Mikroskopischer Subtext.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern es gibt, also du kannst ja im Prinzip deinen ganzen Körper,
wenn du gut bist, beim Filmstudium hast du das gehabt.
Genau, beim Filmstudium. Du kannst ja im Prinzip deinen ganzen Körper Dinge machen lassen, gerade wenn du darauf trainiert bist, die du willst. Wo es wirklich schwer ist, ist bei den Augen, weil du die Augen nicht unter Kontrolle hast. Es gibt ja dieses, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal hier gehabt, dieses sarkadische Sehen. Das heißt, das ist so ein, Augen bewegen sich grundsätzlich in einer sagenhaften Geschwindigkeit. Man muss sich das so vorstellen, ein Auge hat einen Schärfebereich von ungefähr 3%. Also 3% deines Sichtfelds sind nur scharf. Jetzt guckt euch mal was an, da seht ihr, das sind mehr als 3%, die da scharf sind. Das liegt daran, dass das Auge in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit hoch, runter, hin und her hüpft und Dinge abscannt. Als Gegenbeispiel, also jetzt ganz einfach erklärt, ne? Und als Gegenbeispiel ist übrigens, das seht ihr, wenn Leute so wegdriften, das sieht man ja sofort, wenn jemand wegdriftet. Das liegt daran, dass die Augen sich nicht bewegen, weil er gerade nichts fokussiert. Und das ist etwas, das ist fast unmöglich zu steuern, logischerweise. Und richtig gute Schauspieler macht unter anderem das aus, dass sie das können, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad. Weil daran kann man nämlich zum Beispiel auch Dinge, und Menschen merken das instinktiv, ob sich zwei Personen schon kennen, wenn die sich sehen, weil Augen dann unterschiedlich reagieren. Das heißt, wenn Fred und ich, wenn wir uns sehen, reagieren die anders, als wenn ich irgendwen auf der Straße zum ersten Mal sehe, weil die Upscan-Bewegungen anders sind. Ja. Und das.
Ich muss dich nicht abscannen, ich weiß, wie scheiße du aussiehst.
Genau, ganz genau. Deswegen können wir uns halt auch unterhalten, während wir halt auch in der Weltgeschichte rumgucken. Ohne dass es halt zum Beispiel auch unhöflich wirkt.
Genau. Und das ist halt etwas, das du als Schauspieler, das ist eine Talentfrage, dass du das hinkriegst, dass du, wenn du deinen Schauspielkollegen den hast, siehst du natürlich nicht zum ersten Mal am Set. Und in seltensten Fällen wird auch der erste Take benutzt. Also du hast den schon mal gesehen, auch wenn du den im Film gerade erst kennenlernst. Und das glaubwürdig rüberzubringen, unterscheidet halt GZSZ von Forrest Gump.
Achtet mal, zum Beispiel bei einem anderen Schauspielkollegen, achtet mal auf Morgan Freeman. Es gibt einen Grundsatz im Film. Das heißt, immer wenn der Schauspieler blinzelt, ist die Szene vorbei. Also sobald so auch Schuss-Gegenschuss-Situationen, wenn der Schauspieler blinzelt, ist sein Part vorbei, dann sollte eigentlich der Schnitt gesetzt werden.
Nicht die Szene, sondern der Schnitt.
Ja.
Dann ist das Bild vorbei. Ja.
Achtet mal auf Morgan Freeman. Morgan Freeman ist, was das angeht, der Meister. Also entweder, sobald er seine Textzeile quasi durch hat, gibt er über seine Augen ein Cue an, also einen Hinweis an seinen Gegenpartner, dass der jetzt einsetzen kann quasi, dass er mit seinem Spiel fertig ist. Morgan Freeman ist sagenhaft gut darin, das zu verstecken. Der ist bombastisch darin, was das angeht. Diese Cues mit den Augen zu geben, Tom Hardy kann das auch super gut. Diese Cues mit den Augen geben, das ist die hohe Schauspielkunst. Das ist ein Shit.
Also generell die Augen zu kontrollieren, das ist halt wirklich, das unterscheidet.
Es gibt sogar irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt sogar irgend so ein filmtheoretisches Buch, das heißt irgendwie so, jeder Lied ein Schnitt oder irgendwie sowas.
Ja, stimmt.
Und also.
Ich habe das von unserem Dozenten Skowanek damals mal erklärt.
Also kurze Erklärung: Tobi, Richard und ich haben alle an derselben Filmhochschule studiert und wir hatten einen wahnsinnig genialen Dozenten, den Norbert Skowanek, der leider mittlerweile von uns gegangen ist, aber der hat, ja, Prost auf ihn. Ja. Und guter Mann. Und der hat mir mal die Geschichte erzählt, dass Natalie Portman in Leon der Profi, was ja ihr erster großer Film war, dass einer der Gründe, wieso sie genommen wurde, war, dass die beim Casting gemerkt haben, dass die ein instinktives Gefühl dafür hat, wann sie blinzelt. Ja. Also das klingt jetzt extrem weird und abgehoben, aber das sind Dinge, bei denen man sich beim fortgeschrittenen Schauspiel irgendwie Gedanken macht.
Ja, ja, das ist aber auch eine Sache, die kann man relativ leicht zu Hause mal nachprüfen. Das ist so, das mache ich immer, das kommt auch von Norbert Skowanek. Der, da meine ich mal so, warum sind so Winzigkeiten im Spiel so wichtig? Also inwiefern, warum ist das so, ne? Und er meinte so, ja, weil in der Realität stehen wir uns so gegenüber und wenn wir uns wirklich gut kennen, stehen wir uns nah gegenüber. Und wenn wir uns lieben oder lieben wollen, dann stehen wir uns sehr nah gegenüber.
Naja, genau.
Aber geh mal zu einer fremden Person und stell dich 5 Zentimeter vor sein Gesicht, weil ungefähr da sind wir als Zuschauer im Kino, weil die Kamera so mega nah an dem Gesicht dran ist.
Ja, stimmt.
Und das ist etwas, das erlebst du in der Realität nicht. So nah bist du nie an Menschen dran wie die Kamera. Und da sind eben solche Feinheiten so überdeutlich zu sehen, dass das halt dann stimmen muss, weil alles andere wirkt dann halt GZSZ.
Es ist witzig, dass du sagst, weißt du, was Skowronek mir mal als Hausaufgabe aufgeteilt hat? Weil wir hatten damals auch, Tobi hatte das auch, wir hatten ein Thema, im Studium hatten wir Regieführung, das war ein großer, wirklich sehr, sehr großer Aspekt. Klar, wenn du Regie im Fachbereich studierst, dann ist Regieführung natürlich dein Studienfach.
Du meinst Schauspielführung?
Regie und Schauspielführung. Ja. So. Und er hatte mir mal als Hausaufgabe aufgetan, weil ich das mit den Blicken ewig nicht hingekriegt habe so richtig. Und er meinte auch so, pass auf, geh einfach mal, wir hatten gegenüber, war gleich ein Rewe, ne? Geh mal einfach in Rewe und die ersten 10 Leute, die dir entgegenkommen, die Augenkontakt halten, die dich abchecken, weil du, weiß ich nicht, nur mit einer Buchse da unterwegs bist, weird aussiehst oder dein Einkaufswagen unverhältnismäßig voll ist oder so. Wenn die dich angucken, versuch mal Augenkontakt mit denen zu halten. Und dann sieh mal, wie die reagieren. Und das ist bei sich selber auch, selber mit anderen Leuten einfach mal Augenkontakt zu halten, kann was sehr Freundliches, aber auch was sehr Bedrohliches sein. Und da lernst du Menschen zu lesen mit so einer Scheiße. Das ist mega geil.
Also Hausaufgabe an euch, liebe Kaki-Fans, geht einfach mal in die Öffentlichkeit und starrt Leute an.
Ja.
Nicht in die Augen.
Haltet mit Leuten einfach mal, auch wenn ihr im Bus sitzt und ihr merkt, euch beobachtet jemand, guckt einfach mal zurück. Und wenn die Leute euch längerfristig angucken, haltet den Augenkontakt so lange, bis die weggucken.
Bis sie euch nach der Telefonnummer fragen.
Ja, wollte gerade sagen, wenn sie es nicht ohne Scheiß, wollte gerade sagen, und wenn sie es nicht machen, seid höflich und fragt, ob ihr entweder was helfen könnt und wenn es jemand ist, den ihr scharf findet, fragt nach der Telefonnummer.
Ja, also liebe Kaki-Hörer, gucken, gucken, gucken. Immer gucken.
So.
Ja.
Kurzes Päuschen.
Ja, wir üben die Blicke jetzt in der Küche. Ich gehe jetzt ganz nah an euch ran, Leute, und dann schauen wir mal, wie lange ihr dem eisernen Blick standhaltet.
Wir sind ganz tief in eurem Ohr.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Ich habe in einer Zusammenfassung des Films irgendwo in den Untiefen des Netzes gelesen, da schrieb der Autor, bla 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 bla, der geistig behinderte Protagonist Forrest Gump stolpert durch die amerikanische Geschichte. Und jetzt frage ich mal einfach so ganz direkt und trocken, ist Forrest Gump geistig behindert?
Nein.
So, lange Antwort nein, Tobi.
Also ich hab mich da mal mit auseinandergesetzt. Das Ganze wird ja begründet damit, dass er ein IQ von 75 hat. Und da müssen wir mal kurz 2, 3 Sätze zum Thema IQ sagen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, das Thema. Ich glaube, da hat jeder seine Meinung zu und das haben wir auch schon oft schon proklamiert.
Darauf ein Bier.
IQ funktioniert so ganz, ganz grob gesagt. Es gibt einen Normalwert von 100. Also davon wird ausgegangen, dass das Ganze wird mit einer Rechnung aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung dann betrieben. Das will ich jetzt gar nicht erklären.
Also 100 ist theoretisch der durchschnittliche IQ.
Genau, du hast ja in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist 0, es passiert nicht, 1 ist passiert und je näher du an 1 bist, desto wahrscheinlicher ist es. Und beim IQ haben sie halt 100 genommen als Normalwert. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es 1. So, das hat mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht so viel zu tun, aber die haben halt die Rechenweise übernommen. Egal, vergessen wir das. Jedenfalls rechnet man da mit Abweichwerten von 15 Punkten plus minus, um so eine große Menge zusammenzufassen. Das bedeutet, IQ-Rechnung funktioniert ausschließlich über Masse. Also das heißt, eine Person kann nicht alleine einen IQ-Test machen, das sagt gar nichts aus. Es muss Vergleichswerte geben. So, und jetzt sagen wir mal, du hast irgendwie keine Ahnung.
Finde ich aber interessant. Das heißt also, jeden IQ-Test, den du machst, hat also nichts damit zu tun, wie gut du abgeschnitten hast, sondern wie gut du im Vergleich zur Masse dann
abgeschnitten
hast.
Korrekt,
genau. Trotzdem, wie gut du abgeschnitten
hast. Ja, aber trotzdem.
Im Vergleich zur Masse.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist kein einzelner Wert, auf den du dich im Prinzip, was man immer auch in Sitcoms immer so schön sieht, ich habe ein IQ von 160.
Doch. Das heißt, dass du mega klug bist. Aber weil das ist ja eben der Sinn hinter dieser Vergleichbarkeit. Der Wert 100 ändert sich ja nicht. Also dein Ergebnis wird in dieser riesigen Masse runtergebrochen auf den Normalwert 100.
Ah, okay.
Und wie hoch ist dein Abweichwert zum Thema 100?
Ach so.
Und wenn du halt 160 hast, also Durchschnitt, oder der Normalwert ist 100 und du hast 160, bei einer Testgruppe von 200 Millionen Personen bist du extrem klug.
Okay.
Oder also innerhalb dieser IQ-Welt extrem klug. So, da sind ja zum Beispiel so Dinge wie soziale Intelligenz, die spielen mittlerweile auch eine Rolle, aber immer noch sehr, 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 sehr rudimentär. Keine Rolle. So, ne?
Also, der EQ, ne?
Sag ich gleich noch was dazu.
Ja, ja, es gibt da noch andere Tests, das stimmt, aber im IQ-Test, also in dem klassischen IQ-Test, der ja ständig weiterentwickelt werden, da gibt es mittlerweile auch Passagen, die über die soziale Intelligenz mit einbeziehen. Die sind aber sehr, also die sind wirklich extrem rudimentär. Ich habe mir das übrigens unter anderem von Ramona, meiner Freundin, die Psychologin ist, erklären lassen. Die hat eine Zeit lang mit diesen IQ-Tests bei Demenzpatienten gearbeitet, um da halt eben festzustellen, wie weit fortgeschritten diese Demenzgeschichten sind. Und da arbeiten die halt auch mit diesen standardisierten, es gibt irgendwie 3 oder 4 so richtig gute IQ-Tests, die man auch nicht im Internet bei Spiegel Online machen kann. Also das ist halt schon ein bisschen was anderes. Genau, zum Beispiel das Militär arbeitet auch mit sowas, mit diesen standardisierten Dingern. Das sind irgendwie 3 oder 4 Stück oder so, gibt es da, so richtig große. Mhm. Wichtig ist übrigens auch, ein IQ-Test sagt gar nichts aus. Ne? Man muss mindestens 2 machen, in Abständen von, weiß ich nicht mehr genau, irgendeiner gewissen Zeit, muss okay. man den gleichen nochmal machen, weil, naja, statistisch gesehen ergibt ein Vorfall keinen Trend.
Ah, ne? Also ist dein IQ, also tagesformabhängig auch ein bisschen von dir?
Keine Frage, klar, natürlich. Also wenn du völlig verpennt bist, bist du sehr viel schlechter darin, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, als wenn du mega wach bist.
Tja, ne? Was also, zieht ihr dann daraus aus 3 besoffenen Typen, die euch mit Wissen bombardieren?
Du, das geht hier nicht um IQ. Ja.
So, und das geht um den Bierquotienten, ja.
Jedenfalls, was man da so ganz grob dann gemacht hat, ist wichtig ist, zwischen 40 und 160 bewegt sich der normal messbare IQ. Das heißt, alles, was unter 40 ist, da sind die Fragen zu schwer für die Betroffenen. Das heißt, da bist du dann wirklich geistig behindert. Und alles, was über 160 ist, heißt, die Fragen sind zu leicht. Und da bist du dann im Genie-Bereich, der nicht mehr messbar ist. So, also innerhalb dieser IQ-Welt, wie gesagt. Ne?
Ja, giltst du dann, warte mal, giltst du dann halt wirklich direkt als behindert oder als einfach nur minder bemittelt quasi?
Nee, komm ich gleich zu.
Okay.
Und dieser Richtwert zwischen 40 und 160, da sind 99,9937% aller Menschen drin. Mhm. Also drüber und drunter ist ein Bruchteil der Menschheit. Deswegen halt diese Range, ne? In Deutschland gibt es übrigens 1,6 Millionen Menschen, Stand 2017, die ein IQ über 130 haben. Da gibt es sogar so einen Club für, der Mensa-Club oder so ähnlich heißt es. Total abgespaced.
Dem Lisa Simpson mal beitritt.
Stimmt, ja. In Deutschland war 2017 war die jüngste, es war auch ein Mädchen, die war 4. Nee, 8. 8. Krass. Und in den Staaten war eine 2, glaube ich. Irgendwie so, total abgespaced.
Ach komm, ich bei 2 ist doch... Ist,
genau, finde ich nämlich auch. Ich habe ein Interview von einem Typen gelesen, der das bewertet hat. Der meinte so, ja, ey, sorry, aber ein IQ-Test mit 2 ist so eine Sache. Allein die Sprachbarriere, egal wie klug die ist, ist mit 2... Ja, ich wage zu bezweifeln, dass der Test wirklich aussagekräftig ist.
Ja, vor allem, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, nach dem Prinzip ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn?
Naja, gut.
Nee, das,
ja,
gut, also,
aber...
Das, also...
Also da reden wir übrigens auch von einem IQ, die hat irgendwie 220 oder
sowas. Nee, aber sorry, aber IQ-Tests sind doch so wie ich es noch aus meiner Bundeswehrzeit, also ich war ja nicht beim Bund, aber ich war ja bei der Musterung, da musste ich auch einen IQ-Test und so einen Scheiß machen. Ich auch, ja. Das ist doch immer auch mit sehr, sehr häufig auch mit Multiple-Choice-Aufgaben halt verbunden, mit hier hast du ein Muster, wie geht das logisch weiter?
Das ist richtig, aber du kannst per Glück kein IQ von über 160, ich glaube, bei der reden wir, glaube ich, von über 200. Also krass, so viel Glück kann man nicht haben.
Ja.
Vor allem, bevor das an die Presse geht, wird das Ding auch zweimal gesagt. Wie gesagt, ein IQ-Test, der einmal gemacht wurde, zählt nicht. Also der sagt nichts aus.
Ja.
Okay.
So, und jetzt...
Müssen wir das Kind heute mal sehen. Vielleicht ist es jetzt irgendwie heroinabhängige Crack-Dealerin.
Jetzt kommen wir übrigens zu einem Punkt, den der Film falsch macht. Und zwar wirklich falsch. Diese IQ-Nummern, die wir heute haben, also Mitte 100 und drüber drunter, das ist noch gar nicht so alt. Das macht man, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, seit den 80ern, 70er, 80ern. Das ist ein fließender Übergang gewesen. Irgendwann sind diese Zahlen eingefügt worden. Früher, das macht man heute auch noch, wird in Jahren gemessen, wie weit du hinterher oder voraus bist.
Ja, stimmt.
Und in den 50ern war das gang und gäbe, da gab es diese Nummer noch nicht. Also in den 50ern gab es keinen Schulleiter, der gesagt hat, dein Sohn hat eine IQ von 75, sondern dein Sohn ist auf dem Stand eines so und so Vieljährigen.
Ach so. Das heißt, krass, diese ganze Nummer, dass Forrest gesagt wird, du kannst nicht auf die staatliche Schule, weil die Mindestanforderungen sind 80 IQ-Punkte und du bist bei 75, würde heutzutage übersetzt werden mit, du hängst 5 Jahre hinterher.
Nein, nein, damals. Umgekehrt. Damals hätte man das gesagt, ja. Also die Aussage ist nicht falsch, die Wertung ist falsch, also die Skala ist falsch. Also man hat damals noch nicht gesagt, also vor allem nicht bundesweit, es gab vielleicht schon einzelne Städten, ich weiß nicht genau, wann dieses Punktesystem erfunden wurde, aber so was so auf Länderebene passiert ist, auch in den Staaten, war damals, also wie gesagt, 70er, 80er oder so ging das los, ging das alles nur über Jahre. Also wie, also der, ich glaube, mit IQ von 75 bist du, glaube ich, 4 Jahre hinterher oder sowas oder 3 irgendwie so. Also es ist gar nicht so schlimm. Und das führt mich nämlich zu dem nächsten Punkt. Forrest Gump ist nicht behindert. Der ist überhaupt nicht geistig behindert. Der ist, wenn man es ganz böse sagen will, einfach nur ein bisschen dumm.
Bist du dumm oder sowas? Dumm ist der Dummes tut.
Ja, also dumm ist er. Ich meine, das sehen wir ja auch. So, der ist echt nicht der Hellste. Auf IQ-Ebene, soziale Intelligenz, wie gesagt, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal
drüber. Da kräuseln sich mir gerade die Fußnägel hoch, aber
das ist wirklich schwierig.
Sprechen wir gleich drüber.
Man spricht, also es gibt diesen Oberbegriff Intelligenzminderung. Und Intelligenzminderung beginnt ab einem IQ von 69. Das heißt, da ist er schon mal drüber. Und bei einem IQ von 69 spricht man von einer leichten Lernbehinderung / einer Borderline-Intelligenz. Und das ist so in der Range von 70 bis tatsächlich ganz hoch 84. Das sind halt fließende Übergänge, logischerweise. Ja. Aber wirklich erst von einer richtigen Intelligenzminderung. Und das spielt schon in die Borderline-Intelligenz mit rein, eben ab 69. Und wie gesagt, die Übergänge sind da so ein bisschen fließend. Und übrigens, diese Borderline-Intelligenz oder diese Lernbehinderung haben ungefähr 15% der gemessenen menschlichen Bevölkerung. Also das ist nicht selten. Das,
okay.
Ne, hat jeder, was ist das dann? Achte, ne?
Ja.
So, die leichte Intelligenzminderung, die liegt zwischen 50 und 69, also da reden wir dann wirklich von einer Intelligenzminderung. Das sind so 2,5% der Menschheit, die gemessen wurden, die das haben. Und da bist du, wenn du erwachsen bist, ich glaube, wenn ich das richtig habe, sind die von 21 ausgegangen, nicht von 18. Also wenn du 21 Jahre alt bist, ungefähr auf dem geistigen Stand eines 9- bis 12-Jährigen.
Krass.
Und da spricht man, also da spricht man noch nicht von Behinderung, aber schon von Intelligenzminderung. Also da bist du dann schon, also nicht pflegebedürftig, aber so Sonderschulgeschichten.
Nicht funktionär, nicht allein funktionär mehr?
Oder? Nee, doch, klar. Aber du bist halt nicht lernfähig einfach. Du bist dann, oder beziehungsweise sehr stark eingeschränkt lernfähig.
Ja. Also ich hab gelesen, dass solche Leute, die so eine, wie gesagt, Zitat, leichte Intelligenzminderung haben, dass die mit 18, 19 Jahren das Niveau eines Grundschulabschlusses erreichen können.
Ja, das ist ja so zwischen 9 und 12.
Ja, nur mal, um das so zu verbildlichen.
Dann gibt es die mittelgradige Intelligenzminderung. Das ist das, was man früher Debilität nannte. Also bist du debil? Ist im Prinzip eine mittelgradige Intelligenzminderung. Da sprechen wir schon von 35 bis 49 IQ. Da bist du wirklich.
Übrigens ein super geiler Comeback, wenn dich Leute mal fragen, bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefasst. Nein, ich habe eine debile Grenzbehinderung.
ja, da bist du halt in diesem Bereich. Ne? Und genau, bei der schweren, was habe ich jetzt, wo war ich jetzt? Bei der mittleren.
Du warst gerade
bei 35 bis 49, das sind 0,4% der Menschheit, die das haben. Das ist mega wenig.
Wow.
Da bist du dann halt auch wirklich schon, ich sag mal, aufsichtsbedürftig. Pflegebedürftig ist ein schwieriger Begriff, ne? Weil du bist ja nicht bettlägerig, du bist einfach nur ein bisschen doof. Also ganz böse gesagt.
Aufmerksamkeitsbedürftig, ja.
Ja, um wirklich als geistige Behinderung. So, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil der ist nicht so richtig definiert.
Okay.
Man kann auch schon mittelgradige Intelligenzminderung als geistige Behinderung einstufen, weil du halt schon echt ein paar Jahre hinterherhängst. Aber wenn man in die schwere Intelligenzminderung reingeht, oder die sogenannte Imbezilität, wie man das früher nannte, da bist du bei 20 bis 34 IQ, das sind 0,3% der Menschen, die das haben. Und da bist du als 18-, 19-, 21-Jähriger auf dem Stand eines 3- bis unter 6-Jährigen.
Krass.
da sprechen wir dann von einer geistigen Behinderung im, ich sag mal, klassischen Sinne, wie wir das so in der Gesellschaft kennen. Und die schwerste Intelligenzminderung, also so nennt sich der Begriff, das nannte sich früher übrigens, deswegen klinge ich gerade so ein bisschen lächelnd, Idiotie. Also das war damals der Fachbegriff dafür, war Idiotie. Daher kommt die Beleidigung, du Idiot.
Blade-Head des Kopfes.
Ja, genau.
Blade-Head des Leibes. Nee, das ist ein Blade-Head des Kopfes.
Ja, oder halt eben Schwachsinn, was ja heute, das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge, dass das immer noch im Rechtssystem immer noch ein Begriff ist, was seit Jahren, Jahrzehnten in der Psychologie keine Rolle mehr spielt.
Tobis Lieblingsbeleidigung im Übrigen Schwachkopf.
Schwachkopf, ja. Das ist übel. Und das, also das ist ein IQ von unter 20. Und da sind wir dann bei 0,04% der gemessenen Menschen, die das haben. Und das ist halt, also das ist ein Bruchteil. Und da bist du dann wirklich, wie Fred so schön sagen würde, Gemüse. Ne?
Also, also Kleinkind halt, also ein Erwachsener, der sich halt verhält wie ein Baby.
Genau, ja. Also da ist dann nichts mehr los obenrum. Und ja, wenn man das jetzt zusammenfasst, Forrest Gump mit einem IQ von 75, der ist halt lernbehindert.
In Anführungszeichen nur lernbehindert.
Genau. Okay. Das ist nicht schlimm. Also 15% aller Menschen bewegen sich in diesem Bereich. Also das ist weder was Besonderes, wie ja auch Forrest Gumps Mutter ständig sagt, du bist nichts Besonderes.
Nee,
du bist nicht anders oder sowas.
Du bist nicht anders, du bist wie alle anderen.
Genau, genau. Und bei 15% der gemessenen Bevölkerung, sprich der Bevölkerung, die Zugang zu Intelligenzquotienten haben und die überhaupt gemessen wurden, was in den Staaten übrigens einen viel größeren Einfluss hat als in Deutschland. Das ist in den Staaten wohl tatsächlich bis heute sogar noch Teil von Bewerbungen, dein IQ anzugeben, teilweise logischerweise. Krass.
Ja,
oder das auch, dass das in so, wie heißt die nochmal, Assessment Center,
ja,
IQ-Tests durchgeführt
genau,
werden.
Genau, IQ-Tests oder halt auch, das fängt in den Highschools schon an mit ihren, mit ihren STDs, mit diesen Standardized Tests, die sie da auch haben, die relativ häufig durchführen müssen mit hier, was für eine Karriere strebt ihr vor, aufgrund deiner Fähigkeiten
als
15-Jähriger oder so.
Also ich bin ganz froh, dass es in Deutschland oder generell in Europa fast keine Rolle spielt, außer zum Thema Schwanzvergleich oder bei der Bundeswehr. Weil das da eben auch für solche Dinge benutzt wird.
Oh, da sagen die das auch. So, kommen Sie mal vor, machen Sie mal Kniebeuge, zeigen Sie mal die Hoden. Ah, okay.
Wie hoch ist denn Ihr IQ?
Wie lang ist mein Ding? Ah, okay, der Mann weiß, wie das Spiel gespielt wird.
Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, also wie gesagt, im Militär wird es sehr flächendeckend benutzt weltweit, diese IQ-Geschichte. Das hat da auch tatsächlich irgendwo einen Sinn, weil da geht es ja um reine, mehr oder weniger um reine wie nennt sich das, Produktivität, wenn du so willst. Und daran lässt sich das sehr schön messen, Produktivität. Weil IQ tatsächlich zusammengefasst nicht wirklich was über die Intelligenz aussagt, sondern eher über die Lernfähigkeit.
Die geistige Leistungsfähigkeit.
Ja, nicht mal das, sondern eher Lernfähigkeit als Leistungsfähigkeit. Ein Intelligenztest, also ein IQ-Test, basiert ja im Prinzip auf kognitive Kombinationsfähigkeiten. Und kognitive Kombinationsfähigkeiten sind im Prinzip nichts anderes als wie bringst du A und B sinnvoll miteinander zusammen und wie schnell lernst du es, A und B miteinander zusammen zu bringen. Und das ist das, was ein IQ-Test ermittelt. Und ein IQ-Wert, das habe ich in so einem tatsächlich ziemlich coolen Artikel gelesen, hat die merkwürdige, aber geile Eigenschaft, dass sich das, wenn du keine Krankheit und nichts hast, in deinem Leben praktisch nie verändert. Also das ist eine echt krasse Konstante innerhalb deiner Persönlichkeit, die sich nicht verändert. Es sei denn, du wirst irgendwann krank, ne? Also zum Beispiel Alzheimer oder sowas. Ne? Dann ist klar, dann nimmt das ab. Aber ansonsten erstmal nicht. Und deswegen wird es zum Beispiel auch in der Alzheimer-Forschung relativ viel benutzt, IQ-Tests. Weil Alzheimer ja eben unter anderem dieses Problem halt hat, dass du nicht mehr lernfähig bist. Also Lernfähigkeit in all seiner Form und Farben. Ich rede jetzt nicht von Latein, sondern von allem. Ne?
Und das
nimmt halt ab. Und deswegen benutzt man da IQ-Tests unter anderem.
Okay.
Also
Es gibt so die eine Fraktion, die diese IQ-Tests mega, mega wichtig nimmt. So wie du gerade gesagt hast, im Militär wird das wohl gemacht und die Amis fahren da halt zum Beispiel auch voll drauf ab. So. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so sinnvoll ist, dass man die Persönlichkeit eines Menschen darauf reduziert. Ich glaube, da sind wir uns alle und auch die Hörer wahrscheinlich einig, dass das vermutlich Quark ist. So, ne? Also jemand, der in Anführungszeichen ein bisschen dümmer ist als ein anderer, nach diesem Wert, kann im Leben vielleicht trotzdem mehr als der andere erreichen, einfach durch andere Faktoren. Und wenn es nur sowas ist wie Fleiß oder wie Motivation.
Ist wie, ich war jetzt neulich auf dem Abi-Treffen, ja, ist wie, wenn Leute dich direkt halt irgendwie fragen, was machst du? Das wirkt immer ab einem bestimmten Alter, wirkt das gleich als Indikator dessen, wenn du denen sagst, was du tust, wie sie dich behandeln dürfen.
Ja. Aber da sagst du was echt Kluges. Diese Nummer mit der Motivation ist ein Riesenproblem innerhalb der IQ-Testforschung, weil Motivation einen Sarg großen Faktor ausmacht bei der Ermittlung des IQs.
Okay.
Wenn du Motivation. Wenn du keinen Bock auf den Test hast, dann erfüllst du auch die Aufgaben nicht, weil du kein Interesse daran hast, dich geistig mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen. Warum ich das sage, wo das wirklich ein Problem ist, ist bei hochbegabten Kindern.
Ja.
Hochbegabte Kinder neigen ja dazu, gelangweilt zu sein. Das ist ja so ein Riesenproblem.
Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe.
Ja, was übrigens falsch ist.
Ich weiß, auf jeden Fall. Aber als Sinnbild des Ganzen.
Historischen Figuren nachträglichen IQ zuzumessen, ich habe da ein schönes Zitat gelesen, aber ich mache es mit einem noch schöneren Zitat. Gilt im Verstand so sehr als Nahrung wie das Foto von Sauerstoff einem Ertrinkten.
Ja.
Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja. Also auch zu sagen, Stanley Kubrick hatte wahrscheinlich einen IQ von über 200. Keine Ahnung, der hat nie gemessen. Wissen wir nicht. Mozart hatte wahrscheinlich einen IQ von 180. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Hat er nie gemessen. Also es ist unmöglich, unmöglich zu sagen, wie hoch der IQ von Personen ist, die nie gemessen wurden. Das geht nicht.
Wann sie ihn gemessen haben.
Genau, was ich mit den gelangweilten Kids sagen wollte, wenn die keinen Bock auf diesen Test haben, weil der zu leicht ist, und deswegen gibt es diese Grenze von 160, man rechnet vor allem, es muss ja irgendwie standardisiert werden, sonst ist der Test sinnlos, so ab 160, wenn die das überschreiten, dann kannst du davon ausgehen, die Aufgaben waren zu leicht. Aber das kannst du auch schon bei einem Kind, das irgendwie einen IQ von 130 oder sowas hat, kann es auch sein, dass der eigentlich einen IQ von 380 hätte oder sowas, weil nach oben hin ist es theoretisch offen, aber der einfach keinen Bock hatte. Und das ist etwas, was man nicht messen kann. Wenn die Motivation nicht stimmt, das kann unterschiedlichste Gründe haben, ist dieser Test wirkungslos.
Ja, und solange wie das nicht ermittelt werden kann, müssen wir solchen Sachen wie halt auch dem orangefarbenen amerikanischen Troll glauben, wenn er sonst sich selber behauptet, er ist ein stabiles Genie.
Auf der anderen Seite, um den Kreis zu schließen, gibt es halt aber auch die Fraktion von Menschen, die solche IQ-Tests kategorisch ablehnen. So, die halt sagen, dass diese IQ-Tests Schwachsinn sind und dass man damit einen so die Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht messen kann.
Meinst du
Farb? Und da muss ich halt, da muss ich jetzt aber auch mal wieder die schwäbische Schlabbergosch raushängen lassen, der Fisofred. Das sind meistens so Leute, die das so komplett kategorisch ablehnen, das sind halt meistens so Waldorfschullehrer, mal auf gut Deutsch so. Das sind halt Leute irgendwie, die bei sich im Unterricht den Namen tanzen und den ganzen Tag nur mit Fingerfarben auf der Leinwand malen. Ey, was zwischendurch sicher eine geile Sache ist. Ja,
Ich bin ein Fan von dieser Waldorfschulnummer.
Ja? Ich finde es auch gut bis zu einem bestimmten Grad. Es gibt auch ganz viele Sachen, die ich auch bei Freunden, die Pädagogik in die Richtung halt gelernt haben, nicht studiert haben, aber gelernt haben, wo ich auch sage, okay, viele Sachen machen Sinn, viele Sachen sind aber absoluter Bullshit.
Jetzt sind wir noch mal ehrlich. Die Leute, die diese IQ-Tests und die IQ-Nummer komplett kategorisch, also ich bin da in between. Hier die goldene Mitte, du darfst es nicht zu sehr auf die Waage legen, aber es muss was Wahres dran sein.
Fred macht nur die Facebook-IQ-Tests.
Ja, weil das ist ja, wie gesagt, ein Durchschnittswert aus ganz vielen Menschen und das klingt schon plausibel. Es gibt da diese Theorie der verschiedenen Intelligenzarten. Also es gibt da diese Theorie, dass ein Mensch nicht den einen IQ hat, sondern dass der eine soziale Intelligenz hat, dass der eine musikalische Intelligenz hat, eine kreative Intelligenz, eine sprachliche Intelligenz und
eine gefühlsmäßige Intelligenz.
Eine Gefühlsintelligenz und also das habe ich jetzt nicht extra vorbereitet, das ist mir aber auch schon ein paar Mal begegnet. Soweit ich weiß, ist das eine These, die aufgebracht wurde, die bis heute aber nie auch nur ansatzweise bestätigt werden konnte. Also das ist tatsächlich eventuell eher im Bereich der Esoterik anzuordnen.
Das Ding, also ich habe da mit Ramona drüber...
Warte mal, weil
jetzt werden Packungen verteilt.
Nee, Moment.
Also
ich gehe da vollkommen
mit. Jetzt kommt jeder mit seinen kleinen Geschichten aus seinem Leben, wo jemand geil in Musik war, aber scheiße in Mathe.
Nein, ich hab eine Geschichte aus der Wissenschaft.
Nee, warte mal, ich kritisiere nur die Aussage dahinter, weil prinzipiell bin ich auf deiner Seite, aber einfach dann oh, fuck, was hast du nochmal gesagt? Einfach das dann. Nee, warte mal, aber einfach.
Richard meckert das Meckern wegen mir, weiß gar nicht mehr worüber.
Nein, überhaupt nicht. Aber einfach dann nur zu sagen, dass das dann in einem bestimmten Bereich abzutun ist, wie zum Beispiel Esoterik, so, genau. Nur weil es nicht durchgeführt wurde. Das finde ich dann
fragwürdig. Weil es nicht empirisch beweisbar ist.
Ja, ganz genau. Aber dann ist der Terminus dahinter nicht richtig.
Das ist so, aber
der kausale Grund ist da nicht richtig erklärt.
Das ist generell nicht ganz richtig, dass man das so grob, also wirklich so fein unterteilen kann und oder muss. Was es wohl gibt, also ich kenne das von Ramona, die damit gearbeitet hat, mit dieser Nummer. Also die hat genau das mal beruflich gemacht.
Ja.
Und halt mit Dementkranken, nicht mit Kindern, aber. Wie gesagt, die Systematik ist die gleiche. Und da ist dieses Thema der sozialen Intelligenz nicht dieses ganz andere Zeug, sondern die soziale Intelligenz ist tatsächlich ein Faktor, der dann halt nicht mit einberechnet wird bei der Messung, weil es da halt um Leistungsfähigkeit, also der kognitiven Leistungsfähigkeit geht. Das haben wir zum Beispiel, wenn ein schönes Beispiel ist eben Forrest Gump. Ne? Der Typ ist echt nicht helle. Mhm. Mit 75 ein IQ, wie gesagt, der ist lernbehindert.
Hat's Herzrhythmus,
mehr nicht. Fleck. Nee, hat er auch nicht, unbedingt. Der hat eine relativ, also ich habe mich da mit Ramona drüber unterhalten, weil das echt ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Auf den ersten Blick hat er das Herz total am rechten Fleck. Ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Ne?
Ja.
Dieses wunderschöne Zitat. Auf der anderen Seite, sobald er sieht, dass irgendwer irgendwas mit Jenny macht, tickt der durch und verprügelt die Leute aufs Übelste.
Ach, und das ist soziale Intelligenz?
Nee, genau darauf
will ich hinaus. Das ist keine Intelligenz.
Genau darauf will ich hinaus.
Das ist halt nicht das, was, also für den Zuschauer ersichtlich was Gutes, was aber im objektiven Blick vollkommen falsch ist. Er verprügelt einfach den Freund von Jenny, nur weil er ihn im College halt
an die Wäsche geht. Was hat das mit dem Thema Intelligenz zu tun?
Was ich damit sage, genau, darauf will ich nämlich hinaus. Also die soziale Intelligenz ist ein, ich weiß nicht genau, wie der Stand der Forschung ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es halt, wie gesagt, bei zum Beispiel bei der Demenzforschung, wenn es um Leistungsfähigkeit geht, also um kognitive Leistungsfähigkeit geht, nicht berücksichtigt wird, weil es da keine Rolle erstmal spielt. Was aber, klar, weil interessiert mich nicht, ob Oma ein leckeres Essen machen kann für ihre Enkel, wenn sie aber sich nicht mal den Arsch mehr abwischen kann, weil sie nicht weiß, was Klopapier ist. Das ist das, was behandelt werden muss, nicht das Essen. Weißt du, also das ist einfach eine Behandlungsfrage. Aber die soziale Intelligenz bei Forrest Gump jetzt zum Beispiel, ist, der hat eine sehr hohe soziale Intelligenz auf der einen Seite, weil er halt eben weiß, also Jenny geht's schlecht, sie wird geschlagen von ihrem Freund, da muss ich was gegen tun. Der hat einen extrem starken Beschützerinstinkt, was erstmal für eine hohe soziale Intelligenz an der Stelle spricht, weil er das System verstanden hat, wie das läuft. So, jemandem geht's schlecht, also helf ihm. Das Gleiche, was er in Vietnam macht.
Naja, er reagiert immer einfach nur auf die Sachen, die er selber als falsch definiert
hat. Genau. Auf der anderen Seite hat er offensichtlich eine extrem schlechte Impulskontrolle. Weil die Situation, also auf dieser Black Panther Party, da wird Jenny ja geschlagen. So, und jeder Zuschauer sagt ja erstmal, okay, Forrest hat richtig gehandelt. Natürlich, irgendwie moralisch hat er richtig gehandelt.
Ja, das sind aber
es gleichen nichts daran, dass er völlig übertreibt. Also der hat eine total kaputte Impulskontrolle. Und ob man das jetzt, und da ist eben die Schwierigkeit, rechnet man das jetzt zum Thema soziale Intelligenz? Oder ist das nochmal ein völlig anderes Thema, weil es um Impulskontrolle geht?
Also wir...
Wisst ihr, wie ich meine?
Leute, bei dieser Diskussion, wir führen jetzt so eine... Diese Diskussion wurde schon 1 Million Mal geführt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir sage, dass ich das persönlich Quatsch finde, weil ich den Begriff soziale Intelligenz albern finde, dann denken die Leute jetzt, ich wäre irgendwie ein kalter Motherfucker, dem das egal ist, dass Leute irgendwie ein Talent dafür haben, mit Menschen umzugehen. Aber so ist das nicht. So, natürlich gibt es Leute, die dann mega gutes Gefühl haben und die da gute Antennen haben und die da einfach ein Talent, sag ich mal, dafür haben. Aber das muss man nicht in diesen Begriff Intelligenz einordnen, denn das Wort Intelligenz bedeutet kognitive Leistungsfähigkeit. Ja. Und das Sozialleben von, also das sind falsche Begriffe, die man da zusammen in einen Topf wirft. So, niemand sagt, dass jemand, der einen schlechten IQ hat, ein schlechterer Mensch ist. Du kannst ein mega guter und lieber und toller und sozialer Mensch sein, aber halt hast trotzdem keinen hohen IQ. Und niemand sagt, dass du deswegen weniger wert bist. Aber dieser Begriff, dieses Wort Intelligenz wird benutzt für, ich sag's nochmal, kognitive Leistungsfähigkeit. Ja. Und so einen sozialen so ein soziales Gefühl, das kannst du nicht mit Zahlen messen, so viel wir wissen. Also du kannst keinen Zahlenwert dieser Nummer beigeben. Und das bedeutet...
Das hat man aber lange auch über die Intelligenz gedacht.
Also ich sage ja nicht, dass es soziale... Also ich sage, ich bezweifle... Ich finde das Wort soziale Intelligenz oder auch musikalische Intelligenz, das ist einfach ein komisches Wort. Da versucht man etwas, das nicht greifbar ist, greifbar zu machen.
Ich finde das, ich muss dir da recht geben, ich finde das nämlich auch seltsam, weil lass das mal in die Superlative halt hochhieven. Lass jemand eine sehr gute für Zahlenwerte und für die Statistik und Co. eine sehr gute emotionale oder soziale Intelligenz haben. Der ist aber zum Beispiel pädophil. Wo fällt sowas dann zum Beispiel halt auch einfach rein? Jemand, der halt gut mit Kindern kann, aber dann halt dahingehend, ist das krank? Ist das ein Defizit? Ist das eine überdurchschnittliche Intelligenz? Ist das einfach nur was wir in unserem sozialen Empfinden als schwach und falsch und inkorrekt interpretieren, das aber quasi laut der Skala total übermäßig gut ist halt einfach quasi. Ich finde das auch, das ist so ein komisches für und wieder, was nicht klar definiert werden kann. Also das ist was schwer entzaubert und erklärt werden kann da an der Stelle.
Da muss ich, glaube ich, jetzt mal die böse Wir-haben-keine-Ahnung-Keule schwingen. Ich weiß nicht, wie weit der Stand der Wissenschaft an der Stelle ist.
Definitiv, Mann. Aber
was man zum Beispiel als Beispiel nennen kann, beim Thema IQ sind böse gesagt, in Anführungszeichen, Fachidioten,
ja.
die halt so Dinge können wie Mathe und Physik at its best.
Ja, und vergessen aber eine Hose anzuziehen zur Arbeit oder
genau.
So, ja.
Und das ist auch ein Teil der kognitiven Leistungsfähigkeit, den Alltag zu meistern. Ja. Mhm. Und damit rede ich jetzt nicht von einer sauberen Bude, sondern logische Schritte daraus zu ziehen, wie man sich halt A, verhält und B, auch in anderen Bereichen aufbauen kann. Zum Beispiel, mal ein Strichmännchen. So, ne? Also die Visualisierung von Gedanken fällt Leuten, die extrem, also dass ich... Ich will jetzt nicht über einen Kamm scherend, ich rede jetzt über ein konstruiertes Beispiel. Jemand, der mega gut darin ist, aber keinen Schimmer hat, wie Bilder zum Beispiel funktionieren, weil Bilder sind auch ein Teil der IQ-Tests. Mhm. Wenn du nicht in der Lage bist, ein Strichmännchen zu malen, sprich die einfachsten Proportionen auf die einfachste Weise grafisch darzustellen, aber die Relativitätstheorie in 3 Minuten zu Ende rechnen kann, das ist, ich habe keine Ahnung, wie der IQ-Test sowas auffasst.
Das ist auch, ich kann dir sagen, Tobi und ich hatten einen hatten tatsächlich so einen ähnlichen Fall bei uns im Studium. Wir hatten auch einen Kommiliton, der, du weißt von
genau,
wem ich rede.
Genau, den muss ich mich gerade auch
denken. Ja, wir hatten so einen Kommiliton, also technikaffin noch und nöcher, hoch 10, also wirklich Geniestreich. Der hat Sachen im Studium hingekriegt, von denen haben unsere Dozenten noch nie mal irgendwie was gehört.
Der hat in seinem Studium die deutsche Sendetechnik revolutioniert, witzigerweise.
Ja,
und also das kriegt keiner mit, aber so wie ihr euren Fernseher empfangt, kommt unter anderem von ihm.
Ja, ganz genau. Geil. Ganz genau. Darüber hat er seine Bachelorarbeit und dann später seine spätere Masterarbeit
gleichzeitig, Master und Bachelor gleichzeitig gemacht.
Ja, also der wirklich super, aber wenn der zur Uni kam, Alter, du konntest nicht 10 Minuten neben dem stehen, weil der Körperhygiene technisch absolutes nicht drauf hatte. Der hat sein Geschirr in seiner Badewanne gelagert, glaube ich, ne? Und aus dem gesamten Studienkreis haben alle mal zusammengelegt, um ihm mal ein paar Schuhe zu kaufen, weil der original mit Mülltüten an den Füßen zur Uni gekommen ist. Ja, das war keine Frage dessen so, der arme Typ, der kann sich kein Deo leisten und keine Schuhe oder was auch immer. Nein, ganz im Gegenteil. Der hatte Geld, der war einfach nur, der das hat dafür absolut kein Empfinden für sowas gehabt, was andere Menschen in seiner Umgebung halt als fragwürdig interpretieren würden. Mhm. Der fachlich eine absolute Koryphäe, aber absolut nicht arbeitsfähig. Also mit anderen quasi.
Na gut, wir driften gerade ab und das ist auch ganz wundervoll. Viele Meinungen, wenig Fakten. Also, ja, liebe...
Viele Fragen vor.
Viele Fragen.
Weil wie fasst man solche Menschen auf?
Ja, also, ganz genau.
Also liebe Hörer da draußen, schickt uns gerne auch mal über unser Kontaktformular auf kackundsach.de eure Meinung zu dem Thema. Wenn ihr vielleicht sogar jemand seid, der in dieser Richtung Fakten hat und auch fachliche Ahnung hat, schickt uns da gerne mal irgendwie ein bisschen Feedback, was mit dieser Intelligenzartentheorie, was da denn dran ist. So, naja, also die kognitive Leistungsfähigkeit.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es schwierig finde, zum Beispiel eine musikalische Intelligenz rauszurechnen, weil... Sorry, Musik jetzt abgesehen von natürlich einer Menge Gefühl, die dazu gehört, ist das eine berechenbare Wissenschaft, wenn du so willst.
Ja.
Also das ist ja runterbrechbar, Musik. Das ist genau das gleiche wie, der böse Begriff malen oder schreiben. Das sind alles Dinge, die runterbrechbar sind auf Systematiken.
Ja, richtig.
Ja. Also
Ja, das weißt du, man streitet sich ja hier im Prinzip nur um Begrifflichkeiten, sag ich mal.
Ja, genau.
Und naja, abschließend kann man im Prinzip nur sagen, so der Intelligenzquotient ist halt auch nicht alles. Ne? Es zählt auch, es ist auch wichtig, dass ihr wisst, wie ihr euch die Hose morgens anziehen könnt.
Ja, also man muss, also abschließend zum IQ würde ich gerne sagen,
weil
ich
bin auch keine Sheldons. Nein, seid Sheldons, aber seid doch auf dem sozialen Level wie ein Sheldon.
Seid Lennart.
Ja.
Was ich abschließend sagen möchte zum Thema IQ, ich bin auch kein großer Fan davon, weil das für mich ein ganz großer Schwanzvergleich eigentlich nur ist.
Ach ja, das sagt nur jemand mit einem IQ von 120.
Ja. Nein, das sagt nur jemand mit einem IQ von 30.
Ich sag nichts
daraus. Ein Wunder, dass du eigentlich reden kannst.
Ich wäre Teufel, das zu erzählen, was bei der Bundeswehr dabei rauskam. Jedenfalls, was ich sagen will.
Ach, ich kann es dir sagen, nicht ermittelbar. Nee, ich habe mal abgebrochen.
Ja.
Nee, weil ehrlich gesagt, ja, weil du hast recht, ich habe keinen Bock gehabt und habe es abgebrochen, weil ich ausgemustert werden wollte.
Ja, wie gesagt, das ganze Thema ist für mich ein großer Schwanzvergleich. Das hat in der Wissenschaft. Und gerade in der Psychologie spielt das eine große Rolle und das ist auch richtig so, aber da sollte das auch bleiben.
Ja.
Also diese Nummer, das in den Alltag oder in die Arbeitswelt zu transferieren, ist absolut schwachsinnig.
Ich glaube,
das hat einfach nichts verloren.
Ist vor allen Dingen hochgradig unprofessionell.
Eben.
In Zeiten von Teambuilding-Maßnahmen und halt irgendwie sozialpsychologischen Modellen, die es halt gibt, gibt ja dieses schöne Farbmodell mit rot-dominanten, grün-dominanten und blau-dominanten Arbeitern, dass die für Gruppenprojekte zusammengeschmissen werden und solche Sachen. Absolut fehl am Platz. Du kannst nicht jemanden, der absolut null soziale Fähigkeiten hat, kannst du nicht in einer Firma, weiß nicht, als Teamleiter beschäftigen oder sowas. Das machen leider viele, aber du solltest es nicht tun.
Kaktuschefs.
Ja.
Ja, mit Stacheln. Ja, also gut, ja, was soll man dazu sagen? Abschließend, nach allem, was wir aus dem Film wissen, haben wir keine Hinweise darauf, dass Forrest Gump eine geistige Behinderung hat. Er ist halt einfach nur ein bisschen doof, um es mal direkt auf den Punkt zu bringen. Wisst ihr, was meiner Meinung nach die eigentliche Leistung von uns, den Kack- und Sachgeschichten, ist, so in unserem Gesamtwerk, sage ich mal so, in unserer Gesamtexistenz?
Besoffen Wörter aussprechen können wir die entmythologisierende Existenzialinterpretation?
Leuten Bock aufs Interpretieren machen. So, ich hab während meiner Schulzeit Gedichtsinterpretationen gehasst.
Boah, ich auch.
Und ich war auch scheiße drin, weil die Motivation bei mir nicht da war und weil die Lehrer immer was anderes drin gesehen haben als ich. Hauptsächlich aber, weil die Motivation im Arsch sind. Und ich hoffe, dass viele junge Leute durch den Scheiß, den wir so zusammen brauen in unseren Köpfen, wieder Bock darauf haben zu interpretieren. Und
lasst euch von euren Lehrern nicht einreden, dass eure Interpretation falsch ist.
Ey, vor allen Dingen, weißt du, ich habe auch Interpretationen auch von Texten und von Gedichten und von Co. immer falsch gemacht, bis mir meine damalige Deutschlehrerin mal sagte, das war leider erst zur Oberstufe, die mir dann sagte, Leute, vergesst nicht, interpretieren heißt nicht, ihr zieht euch was aus dem Arsch. Interpretation von Texten, als auch von Filmen ist das übrigens genauso, bedeutet eine andere Sprache zu sprechen. Das heißt, nur wenn ihr die Sprache könnt, dann könnt ihr auch verstehen, was dort gesagt wird.
Naja, ich hab das irgendwann so gelernt, wenn du interpretierst, du saug dir nicht was aus dem Arsch und wenn du dir was aus dem Arsch saugst, dann Beleg ist.
Ja.
Und ärgerlich wird es dann, wenn du dann Lehrer hast, und ich will jetzt nicht gegen Lehrer bashen, also gar nicht, sondern nur gegen die das bei mir gemacht haben, wenn du das belegen kannst, dann ist die Interpretation nicht falsch.
Nehmen wir lieber das Wort begründen.
Dann ist das nicht falsch, dann ist das eine begründete Interpretation.
Ja, und wir können gerne jetzt ein bisschen im Forrest Gump-Brei rumrühren, weil dieser Film bietet echt extrem viel, was man da rauslesen kann und in teilweise auch haarsträubend unterschiedliche Richtungen, wie man diesen Film interpretieren und sehen kann. Und Richard hat vor sich gerade so ein paar wunderschöne froschgrüne Post-its liegen. Du hast dir nämlich deine eigene Fantheorie zusammengebraut zu Forrest Gump.
Nee, ne? Tatsächlich nicht einfach nur meine eigene Fantheorie. Es ist tatsächlich eine Filminterpretation, die ich hier mal abgehe, oder besser gesagt eine Charakteranalyse Interpretation. Viele Leute haben zum Beispiel den Film kritisiert anhand dessen, dass gesagt wurde, er ist extrem patriotisch und sehr, sehr pro Amerika und diese ganzen Sachen. Und das habe ich als Grundtenor genommen, um mir den Film dahingehend mal anzugucken. Rein Semiotik und Ästhetik, also wirklich Bildsprache und Gedöns halt einfach. Und wie gesagt, es sind solche Kleinigkeiten, ich habe es vorher schon mal erwähnt, wie zum Beispiel, wie ein Lieutenant Dan halt vorgestellt wird, mit einer Klorolle, dass du halt einfach von Anfang an sofort realisierst, okay, das ist eine Person von Dringlichkeit.
Im wahrsten Sinne.
Sehr schön inszeniert, muss man echt sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und Forrest Gump, als auch die wichtigsten Bezugspersonen, die er hat in der gesamten Geschichte, das sind er, Lieutenant Dan, Jenny, seine Mutter, Baba und Forrest Jr. Das sind die wichtigsten sein Sohn. Das sind die wichtigsten Bezugspersonen, mit denen sich Forrest in der gesamten Geschichte halt längerfristig auseinandersetzt. Und was man daraus halt klar sehen kann, das ist so zum Beispiel, Forrest und Jenny, guckt euch die Charaktere an, sind zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und zwar der amerikanischen Geschichte. Forrest ist der gelebte amerikanische Traum. Der American Dream, so quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Und Jenny ist die Verarbeitung dieser ganzen Fucked-up-Geschichte, die Amerika durchgemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, was sie auch selber als Charakter zugibt. Sie sagt an einer Stelle selber, ich bin verhunzt oder irgendwas. Ich bin zerstört, keine Ahnung, kaputt. Und wenn du dir die Charakteristika der beiden dann anguckst, dann wird das auf so viele Ebenen halt klar. Forrest zum Beispiel, Forrest rennt sehr viel. Das Rennen ist in diesem gesamten Film ein ganz, ganz großes Thema. Forrest rennt überall hin. Der läuft nicht nur, der rennt. Jenny auf ihre Art und Weise, also damit entdeckt er die Welt. Jenny auf ihre Art und Weise entdeckt die Welt auch. Aber sie flüchtet vor ihren Problemen. Das sind zwei Herangehensweisen des amerikanischen Prinzips, die Vergangenheit zu verarbeiten. Forrest sagt, wenn er selber auch diesen dreijährigen Jogginglauf quer durch die USA, auch nur so ein Sinnbild, quer durch die USA angeht, Mama hat immer gesagt, manchmal muss man die Vergangenheit hinter sich lassen, um einfach neu anzufangen. Damit ist der Zweite Weltkrieg gemeint. Dieses Trauma, auch den Vietnamkrieg und diese ganzen Sachen, das müssen sie hinter sich lassen, um dann wieder weiter nach vorne zu gehen.
Ich glaube, dass damit eher der Vietnamkrieg gemeint ist.
Ja, denn der war
echt ein Trauma.
Der Zweite Weltkrieg war mal ganz platt gesagt, für die Amis ja kein Trauma jetzt wie für uns Deutschen, sondern eigentlich, so wird es dargestellt, eine heroische Siegesgeschichte.
Ja. Und der Vietnamkrieg ist echt ein Trauma als Land.
Ja.
Wie war das bei Watchmen? Ich glaube, wir wären durchgedreht als Land. Ich meine, wenn wir den Krieg verloren hätten, wir wären durchgedreht.
Ganz genau. Und Jenny ist aber diese andere Seite des Ganzen. Sie betäubt sich sehr viel, sie erforscht sich selber und auch dieses Symbol, dass sie immer sagt, bitte, bitte, lieber Gott, mach mich zu einem Vogel. Daher auch die Feder in dem Ganzen. Wenn ihr seht, die Feder kommt zu Forrest und er packt sie in sein Lieblingsbuch am Anfang des Films. Das ist der Moment, wo Jenny quasi nicht mehr ein Vogel ist. Er hat sie gefangen, die Feder. Sie ist sinnbildlich bei ihm und verlässt ihn erst wieder, nachdem Jenny tot ist und er seinen Sohn sogar dann auf die Schule gehen lässt. Dann kommt die Feder erst wieder zum Vorschein. Auch ein ganz großes Sinnbild in dem gesamten Film ist zum Beispiel das Thema Wasser, wenn ihr euch das anguckt. Und zwar Wasser immer in seinen verschiedensten Formen. Anfangs ist es nur der Schweiß, dem Forrest runterläuft, wenn er anfängt zu, pass auf, ist es, wenn Forrest anfängt zu rennen Football spielt, Schweiß, er schwitzt sehr viel, dann ist er in Vietnam, sehr aufgewühltes Wasser, der Monsunregen sitzt ein. Ja. Genau, der Regen, der von der, er beschreibt es auch noch so schön, wir hatten prasselnden Regen, der von der Seite kam, Regen, der von unten nach oben zu kommen schien, ganz, ganz wildes Gewässer. Dann, kommt
das Wiedersehen zwischen den beiden
dann
im
kommt
Spiegelteich?
Dann treffen sie sich in Washington auch wieder im Wasser, was auch durch die schiere Menge der Leute, die auch da ist, halt auch in Wallung gerät.
Vorher noch, deren Wiedersehen, wenn du so willst, als Teenager. Am College, wo Forrest zum ersten Mal seine Kontrolle verliert, ist auch im Regen.
Genau, seine wilden Jahre werden durch Regen symbolisiert die ganze Zeit und danach müsste man darauf achten, das Wasser wird immer, immer seichter. Auch wenn er dann auf dem Boot ist. Klar, es kommt ein Hurricane, aber das sind die Unternehmerjahre. Vorher ist das Wasser aber auch. Er ist in seichten Gewässern, er hat keinen Erfolg, dann kommt der Hurricane und plötzlich hat er Erfolg.
Die große Herausforderung.
Nachdem er erfolgreich eine Firma aufgebaut hat, kommt er wieder nach Alabama und sitzt am ruhigen Wasser und ist so selber innerlich so unruhig, dass er anfängt zu rennen. Erweitert seinen Horizont und erzählt Jenny später davon, wie er kristallklares Wasser gesehen hat, so als würde der Horizont niemals aufhören. Und wenn er dann final angekommen ist, sitzt er mit seinem Sohn am stillen Gewässer in Alabama und ist am Angeln. Also Wasser ist ein ganz, ganz großer, ganz, ganz große Symbolik in diesem Film, durchgängig, die ganze Zeit.
Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Fett.
Krass, das mit dem Wasser ist echt geil. Ja. Das ist wirklich gut.
Ist mir heute beim Gucken auch wieder aufgefallen. Es kommt sehr viel Wasser ständig in dem Film vor. Warum? Dann bin ich das mal so phasenweise durchgegangen. Und das ist sagenhaft gut gemacht.
Ich bin, mit einer Sache bin ich nicht ganz bei dir. Das ist die Nummer mit der Feder. Ich glaube nicht, dass die Feder für Jenny steht, weil Forrest fängt die Feder nicht, also der fängt Jenny nicht ein.
Nee, aber er hebt sie auf vom Boden und packt sie in sein sicheres Buch und
packt das wieder
in seine Tasche.
Genau, aber du meinst ja, dann danach lässt er sie wieder fliegen. Ich glaube, das ist nicht, weil der begegnet Jenny, okay, der begegnet ihr kurz danach, das stimmt, aber das Buch, dass die Feder wieder fliegen geht, das passiert deutlich nach Jennys Tod.
Also ich sehe die, also das mit dem Wasser finde ich mega gut, wie es immer ist bei Interpretationen. Situation, weiß man nicht, ob es Absicht war oder auch Zufall sein könnte, weil es kommt allgemein in der menschlichen Welt sehr viel Wasser vor.
So. Nee, Baba aber, zum nee, Beispiel, aber das wird aber kein Zufall
Baba,
sein.
Baba zum Beispiel, Baba stirbt an einem Flussufer in Vietnam.
Stimmt, das wird sogar noch gesagt.
Ja. Also ich habe die Feder immer gesehen als ein Sinnbild für Forrest selbst oder für das Individuum praktisch im Kosmos, jetzt wird es esoterisch, so praktisch, dass man vom Schicksal wohin geweht wird.
Ja,
dass
genau man, so sehe ich das auch.
Dass man ohne selbst steuern zu können, durch das Schicksal irgendwie so laviert und am Ende, als Forrests Geschichte praktisch abgeschlossen ist, nimmt er die Feder und steckt sie ein, so dass die Feder nicht mehr planlos rumfliegen kann. Sprich, er schließt seine eigene Geschichte für sich ab und sagt, ab jetzt bin ich nicht mehr Spielball der Gezeiten, sondern jetzt hört das Ding auf, ab jetzt kontrolliert.
Genau, aber am Ende macht das ja wieder auf und dann geht es wieder von vorne los. Ne?
Scheiße, das
recht,
Man
könnte sogar noch einen ganzen Schritt weitergehen und sagen, dass diese Feder praktisch so eine Art verheißungsvoller Funken ist. Weißt du, so ein Spielball der Gezeiten, wie du so schön gesagt hast, der angeflogen kommt, bei Forrest landet. Forrest erlebt diese ganze Scheiße. Also sein Leben wird von eigentlich ziemlich kacke hin zu wunderbar. Bis zum Moment des abgeschlossenen Wunderbarseins, als Jenny ist tot und jetzt hat er seinen Sohn, sein Leben ist, also das unruhige Jenny ist weg, so ganz böse gesagt.
Yeah. Oh, ja.
Und jetzt ist es gegroundet, so jetzt, er hat das Ende seiner Reise erreicht, also kann die Feder zum nächsten fliegen.
Ich finde halt genau
weißt
das.
Du, der ein Schicksal braucht, das ein gutes Ende
genau, findet. Genau, aber da kommen wir halt zu der Figur von Forrest Jr., weil deswegen finde ich nämlich, ist die Feder eigentlich so sinnbildlich für Jenny. Weil Forrest ist die ganze Zeit, wie gesagt, dem ordne ich das Wasser zu. Weil, wenn man sich Wasser in der literaturhistorischen, boah, jetzt greife ich sehr, nee, aber jetzt greife ich sehr weit. Wenn man sich das in so einem symbolischen Kontext anguckt, dann kann man das bei Forrest sehen als was Geerdetes, als den Fluss der Zeit. Er bewegt sich ja, er lässt sich ja immer nur treiben, weil irgendeiner von euch beiden Tobi hat es vorhin so schön gesagt, er nimmt ja nicht aktiv am Leben teil. Er hat null Ambitionen. Zum Beispiel, dass er nach Vietnam geht, ist nicht, weil er einberufen wird, sondern weil er sich nach dem College dafür freiwillig einschreibt.
Weil
so einfach, weil er es macht. Ja,
weil es gerade nichts Besseres zu tun gab.
Ganz genau.
Sondern weil jemand sagt, mach schon über ihre Zukunft nachgedacht und dann ist er halt beim Militär. Also genau. Das war nicht mal seine Idee.
Genau, und Forrest ist so, ist das Wasser. Jenny hingegen, die ist im Amerikanischen und am Englischen sagt man so schön, she's winded. So, die ist total, die ist wild, die lässt sich treiben wie sonst was. Die fliegt von einem Ort, von einer Ideologie zur anderen. Ich meine, die ist Hippie, die ist Aktivistin, die ist dann Kellnerin, dann ist sie vorher noch irgendwie total abgestürzt.
Ja, 80er Jahre Hipster braucht.
Ja, und Forrest Jr. dann ist halt das Sinnbild von der amerikanischen Geschichte, was seine Eltern durchgemacht haben, ist eher die Hoffnung auf die nächste Generation, dass so scheiße wie auch alles lief, dann mit der nächsten Generation alles besser werden kann, weil er ist intelligent, aber trotzdem so lieb wie Forrest. Halt, ne? Also er ist so intelligent wie Jenny, aber so lieb wie Forrest halt.
So mit und Fleiß und Geradlinigkeit.
Genau, und die Feder bekommt er ja auch erst, nachdem er das ja alles durch hat, diesen ganzen Quatsch. Das kriegt er ja erst, wenn er auf der Parkbank da sitzt. Aber zu der Figur Forrest halt selber, wie gesagt, ich werfe mal ganz grob die These in den Raum, Forrest selber ist der amerikanische Traum.
Mhm.
So habe ich ihn jedenfalls wahrgenommen. Er symbolisiert halt Einheit und Fokussierung. Er ist ein extrem konzentrierter, fokussierter Mensch, solange ihn die Aufgabe nicht überfordert. Das sieht man so schön in der Montage, wenn Baba zum Beispiel total lustlos den Boden schrubbt oder seine Stiefel oder die Waffe zusammensetzt und dann immer noch im Reden ist. Forrest macht einfach seine Aufgabe.
Ja. Und er unterbricht den ja sogar.
Ja,
ne?
Lass den Ping-Pong-Ball nicht aus den Augen. Warum sind sie in der Army? Um zu tun, was sie mir sagen. Drill Sergeant. Verdammt, Gump, Sie sind ein verfluchtes Genie. So. Solange ihn die Aufgabe nicht überfordert, macht Forrest was ihm gesagt wird, aber er ist halt auch im Vergleich zu allen anderen, die er trifft, Forrest ist kein aktiver Teilnehmer in dem, was um ihn herum passiert. Und das hat er halt auch im biblischen Kontext irgendwo. Er lässt sich halt treiben. Er ist der Macher. Ne? Und zum Beispiel alle anderen, die sich über Ideologie, Status, Ziele, Ambition etc. definieren, also das, was eigentlich den amerikanischen Traum ausmacht, da ist Forrest den halt über, die müssen alle leiden. Baba stirbt, Jenny stirbt, Lieutenant Dan verliert seine Beine, seine Mutter stirbt. So, gut, die stirbt durch eine Krankheit, aber trotzdem muss sie mit dem Druck
Jenny
umgehen.
Jenny auch, das spielt keine Rolle.
Was hat das mit der Bibel zu tun?
Das sind Menschen, die Ambitionen hatten. Allesamt.
Ach so, ah, okay. Und Forrest gibt sich praktisch so, Gott ist kein großes Thema in dem Film, aber Forrest gibt sich praktisch hin, so blendet alles Unwichtige aus,
ja,
gibt sich dem Schicksal, Schrägstrich Gott, hin, begibt sich in seine Hände,
genau,
und damit fährt er halt grundsätzlich von vorne bis hinten fast ausnahmslos sehr gut.
Ganz genau, und das ist halt auch dieses Prinzip zum Beispiel auch bei den Amerikanern zur Mondlandung. Wir tun Dinge nicht, weil sie leicht sind, sondern weil sie schwer sind. Und wenn eine ganze Nation 10 Jahre lang ihre Konzentration, ihre Stärke und ihre Kraft auf ein Ziel fokussiert, dann kannst du es schaffen. Forrest als Person ist der gelebte amerikanische Traum, ja, obwohl er jegliche Eigenschaften des amerikanischen Traums vermisst, wie zum Beispiel Ambition, Ego, Eigeninteresse, kommerzielle Ziele. Das hat der alles.
Stimmt. Nicht. Übrigens, da fällt mir eine sehr schöne Szene ein, von wegen kommerzielle Ziele. Ne? Der war als Multimillionär und Nationalheld auf mehreren Ebenen voll glücklich damit, einen Rasenmäher fahren zu dürfen.
Ja, stimmt. Ja.
Aber
ja,
was ich noch sagen wollte, fuck, jetzt habe ich vergessen. Ah, wieso habe ich mich selber unterbrochen? Scheiß drauf. Okay, weiter.
Er ist zum Beispiel,
das war gut.
Forrest ist ein totales Sinnbild zum Beispiel auch für Durchhaltevermögen. Sein Credo ist, ich kann schneller rennen als der Wind. Was brauchst du, um rennen zu können? Dafür brauchst du Durchhaltevermögen, Alter.
Ja, ja, ja.
So.
Ja.
Und halt auch dieses amerikanische Prinzip. Wir rennen, bevor wir laufen. Das ist übrigens wirklich so. Das ist ein Wirtschaftsprinzip auch bei dem. Er überkommt alles. Also Beispiele. Also der Wille schafft alles. Im Sinne von Forrest, er hat keinen Vater, er hat niedrigen IQ und er hat zum Beispiel auch ein kaputtes Rückgrat. Es gibt diese wunderschöne Szene mit Lauf, Forrest, lauf! Und er anfängt loszurennen und wahrlich diese Ketten mehr oder weniger wirklich von ihm gesprengt werden einfach. Ja. Du siehst auch noch in der Szene, wenn er erwachsen ist, dann rennt er von einem industriell gefertigten Produkt, einem Auto davon, dass die Föderationsflagge vorne als Nummernzeichen halt auch irgendwie noch mit drin hat, davor rennt er davon. Der amerikanische Traum der konföderierten Flagge. Ja. Der amerikanische Traum rennt vor seiner eigenen dunklen Vergangenheit weg.
Oh, das ist tatsächlich richtig geil. Das ist mega gut. Also man kann Forrest halt aber auch als eine Verarsche, als eine Persiflage vielleicht des amerikanischen Traums sehen, weil, wie du schon gesagt hast, Richard, er schafft diese ganzen Dinge, indem er halt einfach auf gut Deutsch hirnlos vorausrennt.
Ja.
Also indem er einfach auf links und rechts scheißt und sich keine Gedanken macht und halt einfach, ich sag mal, die Karriereleiter hochstolpert.
Ja, so mehr oder weniger. Aber es gibt
Mehr Glück als Verstand.
Ja, auch dieser schöne Satz, den ja jede mit 40er alleinerziehende Mutter irgendwie bei sich am Kühlschrank hängen hat.
Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du kriegst.
Am Arsch. Forrest sagt sogar noch, ich könnte sie pfundweise essen. Sieh's mal aus Forrests Sicht. Du kriegst bei einer Schachtel Pralinen nicht. Du weißt nicht immer, was du kriegst. Forrest ist so ein simpler Charakter.
Das steht hinten drauf.
Was? Ja, Mann, das steht drauf, was man kriegt.
Ja, aber ganz ehrlich, Forrest ist so ein simpler Charakter. Was bekommst du aus Forrests Sicht?
Schokolade.
Immer was Süßes. Du bekommst immer was Süßes. Es ist alles eine Win-Win-Situation für ihn.
Stimmt, also egal, was du machst, du gewinnst.
Ja.
Weil, also wenn du die Pralinen-Schachtel aufmachst, kriegst du so oder so was
Süßes. Genau, und wenn du dabei ein guter Mensch bist, wenn du dich fokussierst und wenn du dich auf das Wesentliche berufst, was Forrest verkörpert, dann gewinnst du.
Aber der tut es ja nicht absichtlich. Der tickt halt so.
Ja. Ja.
Also der tickt vor allem, also in dem Film wird es ja damit begründet, dass der halt so niedrigen IQ hat.
Ja.
Er ist halt verdammt zum Erfolg.
Ja, so mehr oder weniger. Er ist im Schicksal so ein bisschen halt hörig, ne? Aber die Figuren selber, auf die er trifft, verkörpern halt auch alle amerikanische Werte. Lieutenant Dan, klar, ist das Militär. Forrest Jr. ist die nächste Generation. Jenny ist das Verarbeiten der Geschichte. Baba ist der Unternehmergeist. Forrest sagt es auch so schön, in diesem Krieg, glaube ich, haben die besten jungen Amerikaner gedient oder sind gestorben.
Man kann gegen Baba sagen, was man will, aber er hat Unternehmergeist. Er hat da in der Kaserne Zettel dabei, wo er schon ausgerechnet hat, wie das später mit der Shrimp-Fischerei laufen soll.
Baba ist der Amerikaner. Forrest wird ungewollt im Prinzip zum Kapitalisten, wenn du eigentlich so möchtest. Obwohl, es war nicht Forrests Idee, einen Shrimp-Kutter zu machen, das war Babas Idee. Baba verkörpert den amerikanischen Unternehmergeist.
Lieutenant Dan kommt aus einer mega langen militärischen Familie.
In jedem amerikanischen Krieg hat einer seiner Vorfahren gekämpft und ist da gefallen.
Ja. Und vor allen Dingen versinnbildlich halt auch noch dieses Gary Sinise hat er für mehrere Preise bekommen, auch von mehreren Veteranenverbänden, dass er halt auch glaubhaft dargestellt hat, dass halt Leute das... Lieutenant Dan ist die Verkörperung eines amerikanischen Traumas. Dass selbst sein Opfer, das er gebracht hat, ich meine, der Mann war Lieutenant, selbst das Opfer, was er gebracht hat, nicht gewürdigt wird. Ja. Er hat seine Beine in diesem Scheißkrieg verloren und hängt am Ende, wie er selber sagt, an der Titte der Wohlfahrt.
Ja, Lieutenant Dan wollte, das sagt er selbst auch so, er wollte diesen heroischen Tod, er wollte dort in Vietnam einem ehrenvollen, in Anführungszeichen, Tod sterben und Forrest hat ihn gerettet, deswegen ist Dan auf Forrest ja auch zeitweise mega angepisst, weil dadurch, dass er ihn gerettet hat, lebt er jetzt auf der Straße als, Zitat, Krüppel.
Ja, und Lieutenant Dan macht zum Beispiel auch eine mega geile Entwicklung durch, weil er erkennt selber irgendwann, dass wahrscheinlich er auch als Militär nicht der Gute war in der ganzen Geschichte früher oder später und besinnt sich am Ende, das sieht man so schön bei Forrests Hochzeit dann, auch auf das, was der Film propagiert, was wichtig ist. Familie. Ne? Er lässt seine Wut, er lässt seine Trauer, er lässt seine Depression und alles, was er hat, lässt er hinter sich und beruft sich am Ende selber auf das, was eigentlich der Film sagt, wichtig ist. Und das schreit der Film ja in alle Richtungen raus. Wichtig ist immer die Familie. Mhm. Er hat zum Beispiel auch seine von seiner Mutter, zum Beispiel lernt Forrest Familienwerte, ganz, ganz krass. Es wird ihm von vornherein schon immer beigebracht, du bist wie alle anderen. Dabei ist Forrest gesellschaftlich gesehen niedriger gestellt. Es ist nicht so, dass ihm suggeriert wird, ja, du bist was Besonderes. Nein, Forrest wird schon immer gesagt, du bist wie alle anderen. Lass dir nicht was anderes halt einreden. Und das wiederholt er, also die ganzen Zitate seiner Mutter, wiederholt er ja auch fast wie eine Bibel jedes Mal.
Dumm ist der Dummes tut.
Ja. Und vor allem, dumm ist der Dummes tut. Schön, dass du sagst. Dumm ist der Dummes tut. Forrest Mutter sagt ihm, bringt ihm damit im Prinzip auch bei, dass Forrest ist in Kontrolle darüber, was er tut.
Ja.
Und das ist das Geile. Unbewusst bringt sie ihm damit bei, dass er immer darin in Kontrolle ist, was er tut. Deswegen auch diese geile, Jenny kommt auch viel im Land rum, Forrest kommt auch viel im Land rum. Aber Jenny ist immer in der letzten Szene, wo sie das letzte Mal quasi flüchtet, da kommt der Taxifahrer auch noch und fragt sie, wovor fliehen Sie denn? Und sie sagt, oder wovor laufen Sie weg? Und sie sagt zu ihm noch, ich laufe gar nicht und steigt ins Auto ein. Also Jenny läuft nicht. Forrest hingegen rennt überall hin, hat immer Kontrolle dahingehend, wo er hinkommt. Sie auf der anderen Seite hält einen Daumen raus, lässt sich von Truckern mitnehmen. Es kommen, wenn sie irgendwo ist, kommen Leute an und fragen sie einfach, hey, wer will mit nach San Francisco? Ja, ich. Wahnsinn.
Ja, die lässt sich halt richtig treiben.
Sie lässt sich treiben und flüchtet vor ihrer Vergangenheit.
Sie geht den leichten Weg.
Ja.
So, Forrest geht den harten Weg, so, er läuft einfach mal so durch quer Amerika.
Er geht den kontrollierten Weg.
Und sie ruft ein Taxi.
Und sie ruft Taxi.
Ja, Moment, das stimmt, aber, also ich bin da voll bei dir, dass Jenny geht den einfachen Weg, Forrest nimmt den schweren Weg. Aber Forrest fällt der schwere Weg total leicht, während Jenny der leichte Weg total schwer fällt.
Oh, ja. Sehr gut.
Ja. Oh. Und wie gesagt, Forrest ist immer in Kontrolle. Forrest ist immer Forrest ist immer in Kontrolle über sich selber. Er läuft aus eigener Kraft, läuft er dahin, wo er will. Wenn ich schon so weit gekommen bin, dann kann ich auch noch weiter rennen. Das sagt er mehrmals hintereinander. Und Jenny auf der anderen Seite kann auch sagen, ich habe die Welt gesehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also sie ist viel, viel abgefuckter, was das dann angeht, dahingehend. Über Baba müssen wir sprechen. Über Jenny hatten wir jetzt ja schon gesprochen. Baba, wie gesagt, verkörpert den Unternehmergeist der Amerikaner. Er ist auf wirtschaftlichen Erfolg raus und für ihn steht ja auch ganz, ganz klar, das zeigt auch seine Geschichte, Geld bedeutet ein besseres Leben. Und Forrest trifft darauf. Baba erzählt ihm das noch so schön. Meine Mutter ist seit so und so vielen Generationen, kocht Schrimps für andere.
Ja, das ist so, also
seine Mutter. Also
die Aufstimme von Forrest erzählt das, weil Baba ihm das erzählt hat.
Genau.
Hat halt immer für weiße Schrimps gekocht.
Ja. Generationenlang.
Ja.
Ja. Und das ist halt auch dieser Unternehmergeist, ist halt auch durch die vielen Kriege, die Amerika geführt hat, ist halt auch das, was Amerika so ein bisschen dadurch verloren hat, weil sie halt auch einfach viele junge Amerikaner in diesen ganzen Kriegen geopfert haben. Also du siehst es halt, wie gesagt, der Film wird dir im Prinzip immer in indirekter Rede ja erzählt. Du kriegst ja immer nur mit, was Forrest dir erzählt oder was andere Forrest sagen. Du bist ja die ganze Zeit sehr, sehr nah an der Figur
dran. Wir sind ihm ausgeliefert, seine Erzählung.
Ja, ganz genau. Und da, dahingehend kriegst du ja immer nur so stückweise mit, durch Forrest gefilterter Brille, wie viel Unruhe seit Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich in diesem Land herrscht. Es gibt die Rassenfrage.
Es gibt
eine Klassenfrage. Es gibt einen neuen Krieg. Es gibt einen Krieg, den Amerika verloren hat. Es gibt Veteranen, die vollkommen vor die Hunde gehen. Es sind mehrere politische und popkulturell wichtige Personen erschossen worden.
Umstürze.
Noch, dieses ganze Land ist vollkommen im Tumult und im Aufruhr. Aber wer ist konstant? Der amerikanische Traum in Form von Forrest Gump.
Ja. So, und jetzt pass auf. Das ist ein Gespräch, das hatte ich heute Mittag mit meinem wunderbaren Mitarbeiter Luki oder unserem wunderbaren Mitarbeiter Luki. Wir haben uns auch über Forrest Gump unterhalten und da kamen wir eben auf eine ähnliche Nummer, bei weitem nicht so detailliert wie du jetzt, dass Forrest Gump halt so diesen American Dream halt repräsentiert. Mhm. Und Jenny im Prinzip den, wie sagt man das so schön, das Versagen der Hippie-Bewegung. Also der Untergang der Hippie-Bewegung. Weil das ist ja so ziemlich das Erste, was logischerweise passiert, als sie dann ein junger, erwachsener Mensch ist, dass sie sich dieser Hippie-Bewegung anschließt. Ne, weil die sind ja aus den 50ern und 69 ging das dann ja so richtig los. Also sprich, da war die dann so um die 20, 22 oder so, als das Ganze dann passierte. Und was wir da jetzt halt sehen, ist dieser American Dream, wenn du das schaffst, das zu laufen. Und wie gesagt, Mac macht das Schöne, der macht das nicht so eklig plakativ, sondern der setzt halt einen, in Anführungszeichen, einen Idioten dahin, der das Ganze hinkriegt, was ich übrigens sehr schön bild. Ich finde, dass man nicht klug sein muss.
Naja, die Geschichte kommt ja nicht von Zemeckis, sondern
Von dem Autoren,
von Winston Groom, der den Roman geschrieben hat.
Aber Zemeckis inszeniert es ja, ne? Und gerade die Figur Jenny und so, das ist ja alles ein bisschen anders als in dem Buch. Mhm. Egal, wir reden ja jetzt nur über den Film. Also Zemeckis hat es so inszeniert, dass wir das halt sehen, dass jemand, der nicht sonderlich klug sein muss, mega viel erreicht. Und auf der anderen Seite, diese wandelnde, gescheiterte Hippie-Bewegung. Die hatten im Prinzip, hatte diese Generation von Jennys eine Chance. Das war diese 69er-Bewegung und die ist gescheitert. Und das ist ja auch der Punkt, wo Jenny dann wirklich scheitert. Ab da geht es bei ihr bergab. Innerhalb dieser Hippie-Bewegung ging es ja anfangs eigentlich sogar noch sehr gut, was wir ja da sehen, ne? Wie die da so mit ihren Leuten sitzt und dann willst du mit nach San Francisco? Ja, klar. Und dann, was Forrest dann ja kurz erzählt, wie das Ganze so zustande kam.
Welche Reisen sie erlebt hat und genau, wie sie ihr Bewusstsein erweitert hat.
Genau, und das alles war ja noch alles super, das klang ja noch schön. So, wir wissen, die hatte eine beschissene Vergangenheit. Aber bis dahin lief ihr Leben ja, gerade wenn man ihre Vergangenheit bedenkt mit dem vergewaltigenden Vater, lief das ja gut. So, ne? Und dann scheitert die Hippie-Bewegung und dann scheitert auch Jenny. Und ab dem Zeitpunkt geht es bei ihr rapide bergab. Und zwar richtig hart bergab.
Ja.
Ne, also bis hin zum vollgekoksten Selbstmordversuch und so. Ne?
Ja.
Also und AIDS-Erkrankung und bla, ne? Und diese Nummer. Forrest und Jenny haben einmal miteinander geschlafen, sie ist direkt schwanger und alle haben AIDS. Also das ist schon
Noch einfach, dass
bei ihr geht's echt bergab.
Dass sie sich halt auch aus diesem Teufelskreis mit ihrem Vater halt auch nie lösen kann. Weswegen
das
sie
das
auch
ist eine andere Frage, darauf will ich gar nicht hinaus.
Nee, aber weswegen sie auch das Haus ja dann noch am Ende so ankommt. Sie kommt ja auch immer wieder an denselben Typ Mann.
Ja, halt klar, aber das ist ja eine völlig andere Frage. Also das ist ja eine psychologische Herangehensweise. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Das ist ein Thema, das haben wir schon tausendmal besprochen bei Kack und Sach. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, was will der Autor oder auch Zemeckis uns damit sagen? Weil im Prinzip, wenn du der richtigen Idee folgst, scheiterst du und zwar brutal. Ja. Wenn du aber mit dem System nicht nur läufst, sondern rennst, dann gewinnst du.
Also, ja, ich weiß, das ist die große Kontroverse dahinter.
Ich hab da eine tatsächlich sehr, sehr kritische Deutung so. Die ist jetzt nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube, man kann bei Forrest Gump fast keinen Gedanken haben, der komplett originär ist, weil in unfassbar vielen Interpretationen und Kritiken, die man auch alle im Netz lesen kann, schon jede Idee durchgespielt wurde. Und ich habe im Bezug auf Forrest Gump tatsächlich eine relativ kritische Deutung, die jetzt nicht hundertprozentig meine Meinung ist und ich liebe den Film auch, aber die es auf jeden Fall wert ist, besprochen zu werden. Und zwar könnte man Forrest Gump sehen als eine Art Ikone der Konservativen.
Ja.
Als ein Sinnbild des Konservativismus. Denn er lebt die christlichen Werte. Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Bescheidenheit. Und darüber haben wir ja schon gesprochen.
Wahrheit.
Er kommt damit perfekt durchs Leben. Es ist fast so, als würde Gott selbst ihn lenken und ihn unterstützen. Ja? Im Kontrast dazu, im brutalen Kontrast dazu ist Jenny, die eine Freidenkerin ist, eine Revolutionärin, sie ist eine Rock'n'Rollerin. Also sie lebt praktisch das Ausbrechen aus starren Konstrukten. So, sie ist wirklich das gelebte Freidenkertum. So, von Anfang an ihrer Story, ihrer Lebensgeschichte, ja, macht sie Dinge einfach anders. Ja, und ihr Lebensstil drängt sie nicht nur an den Rand der Gesellschaft als Drogensüchtige, ja, als Hippie ist nicht so krass, aber doch ein bisschen, als Drogensüchtige mit Selbstmordversuch. Sie kriegt am Ende sogar die Strafe Gottes. Sie stirbt am Ende dann sinnbildlich durch AIDS an ihrer, naja, Hurerei, sage ich mal, an ihrem Freidenkertum, an ihrem freien Lebensstil. Sie bekommt am Ende die Strafe.
Witzigerweise, das stimmt, das ist das, was wir in dem Film sehen, das kann man da durchaus reininterpretieren. Klar. Aber Jenny ist die einzige Figur, die wir in diesem Film beten sehen. Und zwar bevor die ganze Scheiße passiert.
Scheiße, das ist natürlich auch wieder wahr.
Und das geht zum Gospel, als er um Krabben bittet.
Ja, aber der betet nicht. Ja. Also die einzige Figur, die, nein, und, Moment, das ist, weil diese Szene macht oder ergibt relativ wenig Sinn für die Haupthandlung, dass Jenny sich da hinsetzt und sagt, bitte Gott, mach aus, aber hey, Forrest, bete mit mir, sie knien nieder, bitte mach aus mir einen Vogel. Das heißt, wenn man diese Hardcore-Christen-Nummer, dass der, was also das Forrest, was Konservatives hat, überhaupt keine Frage.
Ja.
Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Sondern ich glaube, dass Zemeckis oder auch der Autor, ich weiß nicht, von wem diese Szene ist mit dem Beten, vielleicht ist der so cool drauf, dass er hingeht und genau das zeigt, also genau diesen Weg, aber er zeigt vorher die einzige Person in dieser Geschichte, die wirklich an Gott glaubt, weil wir sehen nicht einmal, dass Forrest gläubig ist, im Gegensatz zu Jenny. Mhm. Und sie scheitert daran, weil Gott ihr nicht diesen Wunsch erfüllt.
Aber
und daran geht sie zugrunde. Und Forrest betet nicht.
Also wenn wir,
und da läuft's.
Wenn wir jetzt in dieser Deutungssphäre, die ich gerade aufgebaut habe, drinbleiben, dass Forrest für den Konservativismus steht und dass Jenny so für das, ich sag mal, linksliberal versiffte Freidenkertum steht, ja, wenn man in dieser Deutungssphäre bleibt, geiles Wort, dann macht diese Betszene von Jenny das Ganze fast noch brutaler, weil sie, obwohl sie sich direkt an Gott wendet, bestraft wird.
Ja, das meine ich ja.
Und, genau, das meine ich. Ja, genau. Ja. Und Forrest, der einen Fick auf alles gibt, der halt einfach nur so durchs Leben durchrennt.
Ja, der nur das macht, was er für richtig hält in seiner unschuldigen Art. Halt.
Ja, was also andere
für der halt einfach nur blind nach vorne rennt, einfach nur blind nach vorne prescht, so wie es Kritiker wahrscheinlich den USA vorwerfen würden, der wird halt von Gott mega mit Reichtümern überhäuft.
Ja, ja, genau das ist das, was ich gerade meine. Das ist diese Nummer, derjenige, also was Mackers da aufbaut, oder auch der Autor, wie gesagt, ich weiß nicht, von wem
ist, die Szene ist. Ist alles vom Autor.
Dann geht der Autor hin und sagt, ja, okay, wir sehen hier im Prinzip einen Menschen, der, wenn man die christliche Nummer mit reingehen will, von Gott belohnt wird. Aber das ist nicht derjenige, der an Gott glaubt.
Genau.
Das ist im Prinzip nur der das macht. Und wenn du dir die Bibel anschaust, ist das ziemlich genau das Gegenteil von dem, was du tun sollst. Nicht dieses ganze Rechtschreibung, das ist schon richtig, aber das Wichtigste, was in der Bibel steht, ist Glaube an Gott.
Ja.
So, aber, und das ist das, was Forrest nicht tut. Oder zumindest sehen wir das nicht.
Aber jetzt mal ganz kurz, also ich geh da vollkommen mit. Die Symbolik dahinter ist ziemlich eindeutig. Aber was mich immer so stört,
ich finde, die ist ultra vieldeutig, aber red weiter.
Ja, du weißt, in welchem Kontext ich meine. Nee, aber was mich zum Beispiel immer so stört, wenn Leute, wie gesagt, ein Fan hatte das halt auch gepostet heute unter dem Ratebild, dass da manche immer sagen, ja, Forrest Gump, die Geschichte dessen, was du erreichen kannst, wenn du einfach nur tust, was dir gesagt wird. Am Arsch! Forrest macht nur eine Armee, was ihm gesagt wird. Ansonsten, keiner zwingt ihn Fischkutter. Also keiner sagt ihm, mach eine Fischkutterei auf. Keiner sagt ihm, lauf durch Amerika. Keiner sagt ihm, investier in Apple.
Ja, widersprechen. Das stimmt.
Nee.
Doch.
Also,
ich widerspreche.
Forrest macht nur zu 30% das, was ihm gesagt wird.
Nein, jeder Punkt von dem, den du gerade sagtest, lässt sich innerhalb des Films widerlegen. Baba sagt ihm, mach ein Trimping auf.
Nein, macht er nicht.
Jenny sagt ihm, wenn du nicht weiter weißt, lauf.
Ja, stimmt.
Oh, stimmt, okay.
Was war das Erste?
Aber Baba sagt ihm nicht, mach das Ding ab. Baba sagt ihm nur, was sein Traum ist. Und Forrest macht das aus Eigeninitiative. Nein.
Forrest verspricht Baba, diese Firma aufzumachen.
Ja,
Forrest verspricht
ihm. Keiner sagt ihm, er soll Ping-Pong spielen.
Doch. Nämlich sein komischer Kollege, der ihm sagt, du darfst den Ball nicht aus den Augen lassen.
Nee, aber der sagt ihm vorher, hast du es schon mal ausprobiert? Forrest ist selber, er sagt selber, dumm ist der Dummes tut. Er ist selber immer in Kontrolle dessen, was er tut.
Richard, ist er nicht. Pass auf. Natürlich wird ihm nicht wortwörtlich gesagt, spiel jetzt Ping-Pong. Aber sinnbildlich in so einem Film kann man, dass da jemand hinkommt und ihm das zeigt, schon so ein bisschen verstehen. Er tritt ins Militär ein, weil er das Plakat von Uncle Sam sieht und weil er darauf angesprochen wird. Multimilliardär.
Aber keiner sagt ihm, tritt in die Armee ein.
Doch.
Nein. Haben Sie sich schon überlegt, was Sie mit Ihrer Zukunft wollen? Das ist kein Tritt in die Armee ein.
Das ist ein Rekrutierer.
Wenn mir jemand sagt, hast du dir schon mal überlegt, was du mit Klopapier anstellst, dann stelle ich nicht Klopapier her.
Richard, die Szene wird da weggeschnitten. Alter, du weißt ganz genau, wie das Gespräch weitergegangen ist.
Meinst du, seine Mutter hat ihm gesagt, du solltest das tun?
Komm, bitte heile zurück und bla bla, die ist dagegen. Aber
wir sind hier am Interpretieren. Der ist in einem Rekrutierungsbüro und es ist klar, was da passiert. Er wird auch Multimillionär. Erstens durch die Shrimp Corporation, haben wir schon gesagt, Baba, das hat ihm Baba gesagt. Die Nummer mit der Apple-Aktie hat Lieutenant Dan für ihn in die Wege geleitet.
Er hat einen Brief von Lieutenant Dan gekriegt mit dem Hinweis, du brauchst dir nie wieder Sorgen um Geld machen, weil er in irgendwas mit Obst investiert. Also das
die Aussage von dem Fan, der das geschrieben hat, ist schon richtig. Leute, reißt euch zusammen. In dem Film ist nichts eindeutig. Nichts eindeutig. Es mag vielleicht Dinge geben, wo man meint, die schlagen einem in die Fresse. Aber selbst die Grundmessage des Filmes, über die zerschlagen wir uns hier gerade lautstark die Köpfe. So, ist es jetzt eine wunderschöne Geschichte, die dir wunderbare Werte beibringt? Ist es vielleicht sogar ein düsteres Pamphlet des Konservativismus? Ist es vielleicht genau das Gegenteil? Das ist mega schwierig, Mann.
Es ist die Wunschvorstellung, weil im Prinzip er ist ein abgesicherter Konservativer, der in Alabama auch noch lebt, in einem eigenen Haus, was seiner Familie gehört, mit seinem Kind zusammen, und er engagiert sich mit der Kohle, die er hat, für seine Gemeinde. Ja. Das ist alles Lippenbekenntnisse von den meisten reichen Amerikanern heutzutage, die das nicht leben.
Ja, was ich übrigens spannend finde, ich habe relativ häufig auf sehr merkwürdigen Seiten gelesen, dass Forrest Gump ein sehr rassistischer Film ist.
Ja.
Weil es halt nur um Weiße geht mit weißen Problemen. Und mit weißen, ich sag mal, Erfolgsmomenten. Und da habe ich mir den Film nochmal angeschaut.
Ah, so ein typischer Till Schweiger-Film, ja.
Ja. Und ich habe mir, das dann nochmal angeschaut und festgestellt, abgesehen von Lieutenant Dan und seinem Coach, sind alle Personen, die ihm irgendwas sagen, schwarz. Also, Baba, Der wird Millionär durch Baba.
Stimmt, der Soldat im Lazarett, der ihm das Ping-Pong spielen zeigt, ist auch ein Schwarzer.
Genau, der ist auch schwarz. Sein Ausbilder ist schwarz. Der Typ, der ihn dahin bringt, dass er seinen besten Freund verliert, ist weiß. Also der ihm den Tod näher bringt. Der Typ ist weiß, aber der ihm beibringt, darin zu überleben, der ist schwarz.
Stimmt.
Und das zieht sich durch die ganze Story durch.
Stimmt,
Die einzige Person, die ich da nicht einordnen kann, also weil das scheint echt Muster zu sein, da muss man drauf achten, das sind immer schwarze Leute, die ihm sagen, wie es dann richtig geht.
Oh, stimmt, auch bei den Black Panthers. Der Typ, der ihn die ganze Zeit im Prinzip politisch versucht zu indoktrinieren, ist halt auch ein Schwarzer. Und wem haut er am Ende aufs Maul? Dem Weißen.
Weil der benimmt sich wie ein Wichser.
Stimmt.
Und der Typ, der ihm vollabert, der sagt auch nichts Falsches.
Ja.
Also klar, der ist zwar sehr radikal logischerweise, aber der sagt nichts Falsches. Der sagt auch nicht, wir schießen jemanden, sondern wir kämpfen nur in dem falschen Krieg.
Ach, stimmt. Und vor allen Dingen, und wo geht er natürlich auch in die Kirche? Er geht in eine schwarze Gospelkirche.
Genau. Das finde ich total faszinierend.
Und für seinen Fischkutter.
Und
von wem kauft er dir das Boot? Auch von einem Schwarzen.
Genau.
Stimmt.
Und er holt sich den Segen für die Baba Gump Corporation von der Mutter von Baba, die auch schwarz ist.
Und ich stelle jetzt auch hier gerade mit erhobenen Zeigefingern meine eigene These oder unsere eigene These, dass Forrest Gump ein Konservativer ist, in Frage, weil natürlich fühlt man irgendwie, dass er so ein CDU-Wähler ist, aber er macht wahnsinnig oft in dem Film genau das, was ein Erzkonservativer nicht machen würde, nämlich neue Wege beschreiten.
Völlig von vorne anfangen.
Und einfach auch mal was Neues probieren.
Und nicht das Altetablierte halten wollen.
Genau, das macht er gar nicht.
Überhaupt nicht.
Er hat eine depressive Phase, alles ist scheiße, Jenny hat ihn verlassen. Was macht er? hey, ich gehe jetzt einfach mal laufen. Ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Ja. Ich fange einfach an zu laufen und es funktioniert.
Und er baut nichts auf, ne? Bis zum Schluss. Er hat nie irgendwas aufgebaut.
Ja, ja. Er hat nicht mein Haus.
Ich wollte gerade sagen, er scheitert.
Der wohnt im Haus seiner Mom.
Er scheitert auch nicht, weil er nicht ambitioniert ist. Er hat absolut kein Machtbeschreiben. Er geht nicht Aufgaben damit an mit einem bestimmten Ziel.
Er hat doch keinen Ehrgeiz.
Nö, absolut und nicht.
Hat
er
nichts halt.
Deswegen fängt er. Das Einzige, was er aus eigener Kraft macht, ist, dass er anfängt zu laufen, weil ihm danach ist.
Das hat Jenny gesagt. Wenn es dir schlecht geht, lauf. Oder wenn du in Gefahr bist oder irgendwie sowas, sagt dir doch, dann lauf.
Ja. Und ich meine, mitunter das wichtigste Ding, worauf sich konservative Geisteshaltung gründet, Werte zu erhalten, das ist ihm scheißegal. Ganz im Gegenteil. Er stürzt sich immer mit dem ganzen Geist und mit dem ganzen Herzen in neue Dinge rein. Zum Beispiel die Nummer mit dem Rasenmähen. So, er ist Multimillionär, Millionär, hat eigentlich einen weltweit agierenden Konzern erschaffen. Das ist ihm egal. So, er will jetzt was Neues ausprobieren, er will Rasenmähen. Da könnte man halt aber auch wieder eine Kritik am Liberalismus reinlesen, so von wegen, oh, denen ist alles scheiße, den Linken ist alles scheißegal, die lavieren halt rum die und lassen Drogen alles hinter sich und können sich nicht entscheiden, was sie machen wollen. Fuck, ey, dieser Scheißfilm, Mann, ey. Wir kommen hier auf keinen grünen Zweig, ey.
Übrigens, die Geschichte wird auch durch eine Schwarze in Gang gesetzt. Die erste Person, die sich neben ihn setzt, ist eine schwarze Krankenhelferin.
Mit weißen Schuhen. Ja. Der er ungefragt was über den Ku Klux Klan erzählt.
Ja. Stimmt.
Er setzt sich in den Südstaaten einfach neben eine schwarze Frau auf die Bank und erzählt ihr ungefragt irgendwas über den Ku Klux Klan.
Aber ich finde das faszinierend, weil diese Frage, jetzt kann man natürlich sagen, warum ist denn keiner der Hauptfiguren schwarz? Völlig berechtigte Frage, selbstverständlich. Abgesehen vom Baba ist es ja auch wirklich keine. Ja,
Forrest ist der amerikanische Traum, der muss weiß sein.
Aber ich halte es im Max für klüger als das. Ich da geil finde, natürlich ist das in dem Kontext dieser Geschichte, müssen die Protagonisten weiße sein, weil er es in fucking Alabama spielt. Das spielt halt in einer der rassistischen Staaten Amerikas. Und deswegen ist das so faszinierend, dass diese ganzen Cues, diese ganzen positiven, nicht die negativen, die positiven Cues von Schwarzen kommen.
Ja.
Und das finde ich total cool, das finde ich total geil eingesetzt.
Dass einer der Schwarzen dann halt auch noch gerade so ein uramerikanisches Prinzip vertritt. Unternehmergeist. Baba auch noch einer mit einer vorstehenden Lippe.
Vor allem aus einer Sklavenfamilie. Ja. Ne? Das wird ja gar nicht so genau gesagt. Du hast ja diese zwei Rückblendenbilder von der Familie von Baba. Das sind ja zwei Bilder, wie zweimal eine Frau reinkommt. Beim ersten Mal, also die Mutter ist da, glaube ich, die Shrimp serviert und sieht man halt so einen weißen alten Sack, der da halt sitzt, offensichtlich in diesen klassischen Südstaaten Herrenhäusern da.
Ja, ja.
Mit so einem Feld draußen, mit so einer Trauerweide, genau wie bei Django. Total geil. Und ihre Mutter davor oder ihre Großmutter davor oder irgendwie sowas, springt das Bild da dahin und da sieht man im Hintergrund Schwarze, die arbeiten. In derselben Kulisse. Das heißt, wahrscheinlich war die Urgroßmutter oder Großmutter halt Sklavin.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Und das ist dann schon, also, das ist dann schon ein geiler Dreh, der da rauskommt.
Die Emotionen kochen hoch, die Cerebros brutzeln.
Jetzt habt ihr nochmal Ansatzpunkte, wenn er mit Freunden den Film mal guckt, richtig gute Diskussionsthemen mit viel Bier und Popcorn. Ja.
Oh, warte mal, ich sehe gerade meine eigenen Notizen. Ich habe mir während der Sendung Notizen über diese Rassismusgeschichte gemacht. Ich habe mir das so aufgeschrieben, was sind so die positiven und negativen Sachen, die da rauskommen. So, jetzt habe ich es nämlich. Weißt du, was das einzig Positive dabei ist, was Lieutenant Dan in seine Geschichte bringt? Geld. Und da sind wir wieder beim weißen Mann.
Oh.
Weil das, was übrig bleibt von all diesen Geschichten, ne, diese Unternehmergeschichte von Baba und bla bla, und das Einzige, was von Lieutenant Dan wirklich übrig bleibt, ist ein ganzen Haufen Schotter. Also das ganze wichtige Zeug kommt nicht von den.
Also,
so viel zum Thema, der Film ist rassistisch.
Ich habe noch, um so langsam die Spannungskurve ein bisschen wieder runter zu bringen, ich habe noch so ein paar Sachen, über die wir jetzt nicht im Detail diskutieren müssen. Die Darstellung Babas wurde tatsächlich von vielen als sehr rassistisch kritisiert. Er hat extra ja so eine Schiene getragen. Der hat extra eine Schiene am Unterkiefer getragen, um möglichst fette Lippen zu haben, damit er so ein bisschen tump aussieht. Und also, ja, es ist halt so, dicke Lippen ist halt so, dass ist halt so ein Stereotyp, das viele Leute von Schwarzen haben. Und der Schauspieler, der McKelty Williams, der musste tatsächlich, der hat im Nachhinein tatsächlich so ein bisschen bereut, dass er mitgemacht hat in dem Film, weil er große Probleme hatte, ordentliche Rollen hinterher zu kriegen, weil er reduziert wurde auf diesen tumpen Typen da in dem Gump-Film. Ja? Der Film wurde tatsächlich auch von vielen als sexistisch angeprangert, weil fast alle Frauenfiguren in dem Film manipulativ und verroht bis hin zu kaputt dargestellt werden. Also die Mutter fickt mit dem Direktor, um Forrest zu ermöglichen, dass er auf die Schule geht. Jenny ist ein Missbrauchsopfer, das ein Leben voller Gewalt und Leid erlebt, wird geschlagen, pumpt sich mit Drogen voll, sucht vergeblich ein Zuhause und kriegt am Ende ja noch die Strafe Gottes mit AIDS-Hepatitis C, wir wissen es nicht genau. Ja, und das sind Dinge, über die sich die Leute bis heute im Internet die Köpfe zusammenschlagen, aber
am Ende ist es halt einfach eine Schachtel Pralinen.
Ja.
Für jeden was dabei, vielleicht auch einfach.
Also ich hab einen Beitrag, einen englischen Artikel gelesen über Forrest Gump, wo irgendwie haufenweise Dinge aufgezählt werden, weshalb der Film wohl schrecklich sei. Ein paar davon habe ich jetzt gerade aufgezählt. Also es ist tatsächlich mal wieder eine Metabombe, wie wir es gerne nennen. Und wir kommen hier auch, glaube ich, auf keinen gemeinsamen Nenner.
Ich sage an der Stelle dann immer ganz schön, guckt euch mal selber an.
Ich möchte ein Thema noch aufmachen.
Gibst du mal den Pimmel, bitte?
Über das ich heute gelesen habe, tatsächlich zum ersten Mal.
Ich hätte gerne deinen Penis, um mein Bier zu öffnen.
Und zwar, kennt ihr die Story von Forrest Gump 2?
Was?
Ja, ich wusste also, dass ihr das nicht kennt.
Also ich weiß, als
meinst kleinen... Meinst du das indische Remake?
Nein. Genau, als kleinen grauenhaften Side-Fact, es ist wohl so, dass Bollywood im Moment einen Forrest Gump Remake macht, mit wem wohl auch sonst, dem Herrn Khan als Hauptdarsteller. Aber Tobi, erzähl deine Geschichte, die hoffentlich etwas angenehmer ist.
Ich finde die total schräg. Das ist einer der Drehbuchautoren von Forrest Gump 1, der so und so Roth... Nicht Eli Roth und auch nicht Tim Roth, aber so ähnlich. Mhm. Der hat ein Drehbuch zu Forrest Gump 2 geschrieben.
Oh Gott.
Und die Hauptfigur wäre übrigens Forrest Jr. gewesen. Und das Ding
krass.
Hat der Robert Zemeckis gegeben. Und zwar, und das finde ich krass, am 10. September 2001. So, und einen Tag später, 9/11.
11.
So,
ne?
Ja. Und daraufhin haben die das Projekt halt direkt schon eingestampft. Also ja, das Drehbuch war da, das Interesse war da.
Krass.
Also der wird auch Robert Zemeckis das Ding nicht gegeben haben, hier, guck mal, sondern das wird schon ein Prozess gewesen sein. Und dann haben sie es eingestampft, weil da unter anderem auch so Szenen drin sind, wie der lernt jemanden kennen, die dann, also wie in Forrest Gump 1 auch, und kurz darauf ist sie bei dem und dem Anschlag ums Leben gekommen. Wenn einen Tag später aber da spielen andere Anschläge keine Rolle mehr.
Da ist dann
das
die,
ist auch O-Ton
die Metabombe zu groß, viel zu viele Ansatzpunkte.
Ja, genau. Und Zemeckis hat auch gesagt, nach dem 11. September braucht die Menschheit so einen Film nicht nochmal. Und das Geile ist, die Handlung ist halt völlig abstrus. Also die drehen völlig durch da an der Stelle. Übrigens wie auch in dem Buch. Ne? In dem Buch war Forrest ja auch im All. Ja. Ist mit dem Ding abgestürzt und so ein Zeug.
War auch Schachmeister.
Genau.
Und Mundharmonikaspieler in Jennys Band.
Ja, mega geil.
Ja.
Und was ich aber einen coolen Fakt finde, zu Forrest Gump 2 und darüber, das haben wir am Anfang mal erwähnt, laut dieser Fortsetzung, und das gibt Richard recht, laut der Idee des Drehbuchautors hat Forrest Gump Jr. AIDS.
Ja.
Ach, also weil was? Seine Mutter halt AIDS hatte.
Ja. Ja, krass.
Also die Hauptfigur wäre praktisch ein kluger, AIDS-kranker Forrest Gump gewesen.
Krass, es gibt ja natürlich auch berechtigte Zweifel daran, dass Forrest wirklich der Vater ist. Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber das Thema müssen wir nicht mehr anreißen, ist, dass die Beziehung zwischen Jenny und Forrest eigentlich super grauenhaft ist.
Ja, der arme Kerl.
So einerseits eine super merkwürdige sexuelle Beziehung, wo sie ihm ihre Titten zeigt in dem Wohnheim, obwohl sie weiß, dass er irgendwie den Verstand eines 10-Jährigen hat, so gefühlt. Mhm. In dem Film und dass sie dann später mit ihm schläft, obwohl er keinen Plan hat von was. Also das hat so gefühlt echt so was fast Missbräuchliches, diese Beziehung, und dass sie sich dann auch wieder verpisst und als sie dann merkt, sie stirbt und sie hat ein Kind an der Backe, um es jetzt mal böse zu sagen, kehrt sie dann wieder zu ihm zurück. Also das so.
Family Guy hat das schön verwurstet mit: Yeah, Jenny, run away and die and I raise the AIDS, baby. Oh,
Scheiße. Ja, das ist
jetzt ja, so ist es.
Also,
die
Beziehung kann man auch echt ein bisschen aus einem düster sehen.
Ey, absolut. Ich meine, guck dir mal Forrests Verhalten an, wenn er auf Jenny trifft. Das ist eine absolut dysfunktionale Beziehung.
Das ist absolut,
Der verliert, also wir haben ja vorhin schon mal was mit Impulskontrolle gehabt. Der verliert die Kontrolle absolut, wenn er auf Jenny trifft.
Ja, das ist auch
Ich meine, dann wird er gewalttätig, dann wird der fies.
Das ist auch hier diese bedingungslose Liebe, die er einfach für sie empfindet. Er wird wahrscheinlich auch nach ihrem Tod, sagt er auch so schön, du fehlst mir so, ich vermisse dich so oder was. Der wird nie aufhören, sie zu vermissen, höchstwahrscheinlich. Das ist einfach, das ist so eine ganz, ganz krass einseitige Beziehung.
Weißt du, was ich eine wunderbare Szene finde? Da, also wirklich Chapeau an Autor und oder Regisseur, dass er den Brief von Forrest Jr. nicht vorliest, sondern ihn da hinlegt und sagt, ich habe ihn nicht aufgemacht, weil der ist ja für dich und den dann da hinstellt. Das, also, sorry, aber das ist wirklich mega schön inszeniert.
Ja.
So, jeder Kackfilm hätte diesen Brief vorgelesen.
Ja. Und nochmal kurz was zum indischen Forrest. Wir haben gerade einen stillen Gast hier noch mit hinbekommen. Unser lieber Sven hat sich gerade noch zu uns gesellt.
Der indische Forrest.
Nee, Sven meinte gerade noch so schön, hat mir eine kleine Notiz zugesteckt. Der Catchphrase wahrscheinlich vom indischen Forrest ist dann Slum Forrest Slum.
Oh. Weil er ja auch Millionär wird.
Ja, Mann.
Ja. Nicht, Schlamm Forrest, Schlamm.
Nichts gegen die indische Filmindustrie, aber muss man nicht gucken. Muss man nicht gucken.
Da steckst halt kulturell nicht drin, ne?
Ja. Nee, da steckst du echt nicht
drin. We are the Indian Panthers. We stay for wars when Indians are getting arrested.
Okay, wollen wir das mit dem Rassismus lassen?
Ja, auf jeden Fall.
Leute,
wo ist mein Glas?
Also ich glaube, jetzt haben wir euch echt ordentlich Stoff hingelegt, den ihr beim nächsten Mal zufällig Forrest Gump gucken, eurem Nebensitzer ungefragt entgegenschmettern könnt.
Genau, beim nächsten Theaterbesuch.
Siehst du, wie er schwitzt? Das steht übrigens für.
Bei der nächsten Theateraufführung, ungewollt besuchten Theateraufführung von werdenden Eltern hier bei ihren Kleinkindern, sagt das doch einfach mal eurem Nachbarn und guckt mal, wo das Gespräch hingeht. Seid wie Forrest, mal gucken, wo es hinführt.
Ja, und wenn ihr Bock habt, uns beim Schwitzen, Schwadronieren und Bier trinken tatsächlich mal live und in Farbe und im selben Raum zuzugucken, wir sind Anfang 2020 auf unserer ersten Deutschland-Tournee. Nerdification, wir kommen zu euch nach Köln, München, Dresden, Berlin, Hamburg, Bochum, Osnabrück, Ludwigshafen und Bremen und ja, werden da tolle Dinge mit euch veranstalten und verzapfen.
Fred hat es gerade nicht richtig gesagt, das ist unsere weltweite
Deutschland-Tournee. Es ist unsere erste weltweite Deutschland-Tournee. ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, Bochum und Hamburg sind schon ausverkauft. Tickets bekommt ihr unter eventim.de. Oder für Köln und München unter podcastfestival.de oder alle Infos gesammelt auf unserer Webseite kackundsach.de. Und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Schickt uns euer.
Ich mag das immer noch nicht, dass Tobi jetzt woanders sitzt. Der fehlt mir hier.
Wir haben unsere Sitzordnung tatsächlich ein bisschen geändert und wie wir hier sitzen. Wegen Livestreaming und so.
Ich glaube, man kann das auch hören. Dass das, die Folgen sind viel roher geworden seitdem.
Roher. Die Nähe ist weg.
Ja. Aber sie kommt wieder.
Wir haben einen Hörer, der Roy. Und der hat uns vor einer Weile schon angeschrieben. Der ist Lehrer und hat uns gefragt, ob der unsere Folgen im Unterricht benutzen kann.
Scheiße, stimmt. Das ist schon richtig lange her.
Ja, mega geil. Ja, so, da haben wir dann natürlich gesagt, ja klar, bau das den Jungs und Mädels auf jeden Fall ein. Er ist Lehrer an einer kaufmännischen Schule in Lörrach in Baden-Württemberg. Er unterrichtet dort unter anderem Ethik in der 12. Klasse.
Genau, uns bei Ethik super gut. Und mit deinen Inderwitzen gerade.
Ja. Da geht's um den Themenkomplex Achtung, Wahrheit und Erkenntnis. Wie kann ich wissen, dass etwas wahr ist? Da hat er unter anderem ein paar Skepsis-Folgen aus unserem Premium-Kanal vorgespielt. Cool. Ja. Und er hat tatsächlich heimlich eine Audioaufnahme gemacht. Er hat nämlich seine Schulklasse indoktriniert. Er hat sie darauf trainiert. Er hat sie dazu gebracht, unser berühmtes Bwa am Ende des Unterrichts mit einzubauen. Und das hören wir uns jetzt an.
Okay, also sind wir heute tatsächlich ein bisschen früher fertig, aber dafür haben wir eindeutig noch genug Zeit für das Fazit.
Wow. Das ist eine geile Idee. Gesprochen wie ein Lehrer. So, da sind wir jetzt ein bisschen früher fertig. Dann haben wir jetzt noch Zeit für extra Hausaufgaben. Das Fazit. Also aber die Schüler auch wieder so schwungvoll, wie man es kennt, wenn der Lehrer reinkommt, so guten Morgen. Also hier, das Fazit.
Ja, finde ich eine geile Idee.
Der Roy hat eine ganz sexy Stimme. So. Der hat echt, der hat echt so eine ganz gute Intonation, muss ich sagen.
Dicken Kehlkopf, du. Was ein Blunder.
Wir hatten
so einen richtig dicken Kehlkopf. Du kennst richtig aus mit Akustik, ne? So einen richtig dicken Kehlkopf hat der.
Wo wir, steck dich so in die Membran, du weißt, die geht kaputt.
Wo wir gerade unser Premium-Programm in unserem Premium-Format kurz erwähnt hatten. Wir haben da vor ein paar Wochen eine Bio-Shit-Folge rausgebracht, wo wir über Bud Spencer gesprochen haben. Und da ging es unter anderem darum, dass Bud Spencer laut eigener Aussage bei seiner Geburt 6 Kilogramm gewogen hat.
Alter, was?
Und Christine hat uns geschrieben, eine kurze Sache zu eurer letzten Bioshit-Folge. Die 6 Kilogramm, die Bud Spencer gewogen haben will, mögen übertrieben sein, aber wahrscheinlich nicht so sehr, wie man vielleicht denkt. Ich selbst habe bei meiner Geburt 5 Kilo gewogen und habe mir aufgrund meiner Größe bei der Geburt sogar das Schlüsselbein gebrochen.
Oh, Alter. Oh, Scheiße. Was ein Brot, ey. Oh, Junge.
Was ein Brot? Dein Kind wird geboren und ist viel zu groß und deine Reaktion, Richard, boah, was ein Brot.
Ja. Und was kaufst du für ein Brot, ey? So 5 Kilo Brot.
Oder? Ja, deswegen, das wäre voll, boah, ey.
Brot,
ey. Stell dir mal vor, du kommst in Kresser, ihr Kind ist geboren. Echt, kann ich damit Hanteltraining machen? Das ist ja der Hammer.
Boah, was ein Brot, ey.
Üble Nummer. Ja, nicht nur etwas, sondern sehr emotionale Mail haben wir vom Hannes bekommen. Er schreibt, ich habe 2018 meine Mutter an den Krebs verloren. Jeden Tag auf dem Weg in die Schule konnte ich euren liebevollen Gelaber über Space und Science sowie Blut und Scheiße zuhören. Ihr konntet zwar nichts ersetzen, aber ihr habt mich abgelenkt und das habt ihr gut gemacht. So konnte ich im Bus über etwas anderes nachdenken als Krebs und Tod. Dankeschön.
Gern geschehen.
Gerne.
PS, Grüße an Vincent von der Hananas. Du nennst dich Hananas?
Wenn hier einer Hananas macht.
Nein, also er.
Ach so.
Er, Hannes.
Ach so.
Nicht du,
so,
Tobi.
Ah. Ja, du hast mich so angeguckt mit so einem schwungvollen Blick. So, du nennst dich Hananas?
Ja, schön, dass wir dich ablenken konnten. Und eine Zuschrift habe ich jetzt noch vom Mr. Pink, der mir langsam auf den Sack geht, weil er immer so lächerlich gute Hörermails schreibt. So, nee, weil von dem hatten wir vor kurzem schon mal was vorgelesen. Und langsam haben die Hörer vielleicht das Gefühl, dass der sich hier reinkauft. Aber nee, das ist halt einfach mal wieder einen guten Klugschiss, den der abgesondert hat. Mr. Pink war wohl mega fasziniert von unseren Mythologiefolgen, Griechen sowie auch Wikinger. Und er hat hier speziell zu den Nordmännern was geschrieben. Achtung, die Germanen haben teilweise beim Schmieden ihrer Schwerter zerriebene Tierknochen in das Eisen gestreut, in dem Glauben, dass sie den Waffen damit die Kräfte der Tiere geben. Der in den Knochen enthaltene Kohlenstoff hat sich mit dem Eisen zu primitivem Stahl verbunden, den die Germanen damit zufällig entdeckten. Die bekanntesten Schwerter waren die Ulfbert-Schwerter, die von so hoher Qualität waren, dass es selbst mit heutigem Wissen schwierig ist, diese zu übertreffen. Wie das die Handwerker vor 1000 Jahren geschafft haben, ist nach wie vor ein Rätsel.
Ach, weißt du, das mache ich mit meinen Handyhüllen heute immer nur so. So.
Sie aus Versehen
mit Tierknochen veredeln.
Tierknochen so Stahl veredeln.
Ja.
Alter, das ist tatsächlich echt spannend.
Geiler Scheiß.
Er hat noch einen zweiten guten Punkt. Er schreibt, die Wikinger sind nicht nur nach Westen gesegelt, sondern haben sich auch nach Osten verbreitet. Da sie sich nicht mit den slawischen Völkern verständigen konnten, haben sie finnische Dolmetscher mitgebracht, von denen sie als Ruiz, Ruderer, genannt wurden. Die Slawen nannten sie daher Rus. Die Wikinger haben diesen Namen angenommen und bezeichneten sich mit dem Laufe der Zeit selbst als Rus. Das von ihnen besetzte Gebiet zwischen der Ostsee und dem Ural erlangte daher den Namen Russland.
Ah! Cool.
Geil. Das heißt,
erinnert mich an meine erste Begegnung mit unserem Rumänen Claudio auch. Ich habe ihn auch nur mit Wikingerlauten erstmal nur angebrüllt. Weil es gab auch
dezente
Verständigungsschwierigkeiten. Ja,
so viel zu deinen Vorurteilen, Richard.
Ja. Ey, komm, der hat eine weiße Jacke getragen und hatte einen Mittelscheitel mit blonden Strähnen.
Ja, blonden Strähnen hat er nicht. Die hatte der auf einem Foto, was er gezeigt hat. Aber ja, das war übel. Ja,
aber den Mittelscheitel hatte er auf
den
jeden Fall.
Den Mittelscheitel hatte er.
Ja, ja. Jeder hat das Recht, scheiße auszusehen.
Ey, auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr euch vorher von überzeugen wollt, guckt doch mal bei der Live-Show bei uns vorbei. Naja.
Wie scheiße wir aussehen. Und damit sind wir jetzt bei den Apple Podcast Rezensionen. Wir lesen fast alle Apple Podcast Rezensionen vor. Wir hatten heute ein bisschen weniger Hörerfeedback, weil sich echt viele Rezensionen in letzter Zeit angehäuft haben. Liebs schreibt: Funny the Immortal. Liebs. Ich lieb's listig, wenn Tobi und der andere heiße diskutieren und von Fred abgehalten werden. Herzchen.
Der andere.
Ich lieb's okay. auch.
Ja, auf jeden Fall. Lieben Gruß, der andere.
Dann schreibt Sandra, schöner Podcast mit interessanten Themen. Viele Grüße aus Cottbus. Dann schreibt Gnocco,
ach so, klasse, liebe Grüße zurück.
Klasse Podcast bei den drei Kakonauten, meist Franz, Raimund und Theodoros. Filme, Serien, Popkultur und sonstige Themen bis aufs Kleinste analysieren und auseinandernehmen. Dabei kommt man stetig in den Genuss besten Fäkalhumors und jeder Menge Halbwissens, welches man gleich beim nächsten Stammtisch zum Besten geben kann.
So entstehen Probleme.
Ja, Hashtag ja. Team Kirschwässerle.
Ja, Bier.
Ah, let me talk, ey. Bier. Team Bier ist viel geiler.
Ja. Dann.
Team Bier, genau.
Schreibt Timsen85 und gibt uns nur 3 Sterne. Was? Facepalm. Interessante Themen, aber etwas Ernsthaftigkeit wäre cool. Schön, dass die Stimmung bei euch so cool ist, aber weniger rumblödeln wäre echt angenehm. Sonst wird es schwer, euch zu hören.
Vielleicht dann nicht der Podcast für dich.
Ich muss ihm ehrlich gesagt recht geben.
Ja, dir geht's oft so, ne? Also, ja, Fred geht's richtig oft so. Wir kriegen auch richtig häufig mittlerweile, weil Fred ist aus irgendwelchen Gründen, hat er im Moment professionelle Podcast-Ambitionen entwickelt. Yep. Und seit ein paar Monaten geht der uns so auf den Sack in jeder Pause. Jetzt konzentriert euch doch mal. Und können wir mal
ordentlich erlaufen, und
die Folge
ist das nicht so strukturiert.
Und können wir mal bitte gucken, dass die Folge nur 90 Minuten lang wird, weil alle anderen machen auch nur so lange.
Das habe ich nie gesagt. Richard,
zieh eine Hose an. Das ist total irritierend, Mann.
Also das habe ich nie gesagt.
Ich bin ein Freigeist. Ich muss leben.
Ich versuche, ja, ich versuche verzweifelt die Folgen unter 3 Stunden zu halten. Das versuche ich.
Super
gelingt. Ja, das versuche ich wirklich. Und es ist halt leichter hörbar, wenn man, ich glaube, das, was hier gemeint ist und das, was ich auch oft bei uns kritisiere, aber das ist auch kein Geheimnis, ist dieses hektische Durcheinandergelaber, Mann. Das geht mir auf den Sack, Alter.
Das ist aber auch tagesformabhängig. Also heute waren wir
heute war es gut.
Heute war super, aber das
findest ist. Findest du, Richard kam schon besoffen hier rein.
Ja, ja aber das war vielleicht jetzt, das war vielleicht gut.
Richard hat heute deutlich weniger oft unterbrochen als sonst. Das stimmt.
Das stimmt.
Dankeschön. Ja. Darf ich mir ein Bienchen aus dem Kühlschrank holen?
Nee, nicht ganz, weil anfangs war schlimm. Es wurde besser im Laufe der Folge. So, jetzt habe ich es gesagt. Ah. Jetzt habe ich es, weißt du was? Ich schmeiß meinen Stift hin. So, das ist übrigens Freds Stift, den habe ich mir geliehen. Aber
ja. Jetzt hast du es uns gegeben.
Mach wieder Punkte mit dem Eigentum fremder Leute. Nee, so ein Blödsinn. Ja. Mit dem fremden Eigentum anderer Leute.
Dann schreibt René, guten Abend und Prost, ihr lieben Gesäßpasten. Ich wollte mich bei euch bedanken für viele Stunden Freude, Spaß und Ablenkung. Euer verbaler Fäkalie, die mir jeden Tag eine Stunde auf dem Weg zu und während meiner Arbeit in meinem Kopf drücke, hilft mir ungemein.
Was ist ein Gesäßpaste? Hämorrhoidencreme?
Ich finde das Wort aber fantastisch.
Gesäßpaste ist echt übel, Mann.
Ja, aber ist das Hämorrhoidencreme? Ist das Nivea?
Ich will es einfach nur rot schmieren. Ich will es probieren.
Gesäßpaste?
Ja, das klingt eklig.
Oh, ich filme mich gerne dabei, aber bitte, ja. Welcome to Jackass.
Henriette Bauer schreibt, scheiß Idee, geniale Umsetzung.
Geil.
Ja.
Es lief alles nach Plan, nur der Plan war scheiße.
Ja.
Herr Brabel,
klug, aber geil.
Herr Brabel schreibt längste Rezension der Welt. Hi. Ja, den Gag hatten wir vor kurzem schon mal. Original Kajox schreibt auf jeden Fall unterhaltsam, mal mehr, mal weniger. Die Mythologiefolgen sind genial und gerne mehr davon. Und aus aktuellem Anlass, wie ist eure Bilanz beim diesjährigen No-Nut-November? Zieht ihr durch? Ach ja, Hashtag Team Freddy. Oh. Meint ihr jetzt die No-Fab-Challenge oder was meint
ihr? Ja, es ist doch immer,
ja, keine Chance.
Es gibt da so ein paar Leute, die sich irgendwann durchgesetzt haben, die keinen Bartwuchs haben, weil vorher war es ja No Shave November,
ja,
die
ja,
jetzt die No Nut Challenge gemacht haben, weil sich keinen runterzuholen ist heutzutage wohl offensichtlich für einen Monat lang echt ein Thema.
Also da war ich nicht dabei. Ramona war 6 Wochen in Kur, also keine Chance.
Die Challenge habe ich im September schon verloren gehabt, Mann.
Also die No Nut, Moment mal kurz, der No.
Hast du richtig vorgearbeitet, ne?
Also verstehe ich das richtig, die No-Nut, der No-Nut-November heißt einen Monat lang nicht fappen.
Ja.
Ja, weiß ich auch nicht, was das soll.
Körperlich.
Weiß ich auch nicht, was das soll. Lass die Folge fertig machen, ich will wichsen. Lass mir am Zipfel spielen.
Dann schreibt Fucker Fuck Fuck Neues. Bin vor 2 Wochen auf einer längeren Autofahrt mit Arbeitskollegen gezwungen worden, mir euren Podcast zu hören. Erst so nay, dann aber yay, weiter so. PS, Steven, dein Auto fährt sich, als hätte es schon den 3. Schlaganfall hinter sich und sieht aus, als hätten mehrere Obdachlose drin gelebt. Trotzdem danke für die Podcast-Empfehlung.
Wie nennt man das nochmal? Tafeln?
Ein Tafeln.
Ein Tafeln, ja.
Oh Gott, ey. Dev18763 schreibt, Kacklore at its best. Geiler Podcast, die Mythologienfolgen sind klasse, gerne mehr davon. Keltische Mythologie wäre mal interessant. Ach ja, macht mal endlich eine Sherlock Holmes-Folge, ich empfehle euch jedem weiter.
Geil. Cool. Also, Sherlock Holmes ist tatsächlich ein cooles Thema.
Ja, aber ich arbeite auch immer am besten unter Druck.
So viel zum Thema NoFap November.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich immer so entspannt in der Folge.
Dann hat uns Acid1985 eine viel zu lange Rezension geschrieben, die ich nicht vorlesen kann. Aber er mag auf jeden Fall Alf. Und
okay.
Ich liebe deine Zusammenfassung.
Ja. Und findet
Fred immer auf Wichtigste rufen. Ja, hier haben wir hier die Endzeittheorie. Irgendwie geht's um Gott.
Ja. Dann schreibt Lion1808 unverbesserlich, ich finde den Podcast super und bitte hört niemals mit der super Qualität auf. Meow. Dann schreibt Haldolon, bestes orales Laxzanz. Hallo zusammen, ich höre den Podcast etwa seit Anfang des Jahres, habe mittlerweile alle Folgen durchgesuchtet, denn ich arbeite in der ambulanten Pflege und da verbringt man viel Zeit im Auto. Dabei sind eure Kack- und Sachgeschichten eine wunderbare Abwechslung zu meinen beruflichen Kack- und Sachgeschichten. Ja.
Achso, jetzt checkt das.
Er reiht sich in die lange Reihe der Nachtschichtler und ambulanten Pfleger.
Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Menge Pfleger als Hörer. Ne?
Ja, Mann. Das
ist echt krass.
Übrigens ein weiterer Begriff, der eure und meine Schnittmenge teilt. Digitales Ausräumen. Viel Spaß beim Googlen.
Digitales Ausräumen. Okay, Tobi, googelst du das eben mal?
Ich checke.
Ja. Dann schreibt
Rezension. Das ist aber nicht so ein Blue Waffle-Scheiß, oder?
Dann schreibt Rezensionsexemplar, das, auch du Kaktus, kommt ein Alien auf die Erde. Wie erklärt man ihm, was sind die Kack- und Sachgeschichten? Sie sind die wahrscheinlich längste Kackwurst der Welt, köstlich serviert zur irrwitzigen Melange aus dem Halbwissen und dem Klugscheißern. Knallhart und albern. Gerne wünsche ich mir mehr Folgen zu den kultigen Arthouse-Filmen wie Einer flog über das Kuckucksnest.
Haben wir schon gemacht.
Zum Beispiel Dogville von Lars Trier.
Oh ja, mega Film.
Okay, ja,
cool. Der einzige Lars Trier-Film, den ich
akzeptiere. Das finde ich schön, dass so Leute mal halt nicht, macht mal Transformers, macht mal Need for Speed, sag ich schon, macht mal hier, wie heißen sie denn hier, nicht Tokyo Drift, Mann, hier Too Fast, Too Furious, sondern das.
Niemand, ich hab den nach Fast and Furious gefragt hat.
Doch, Alter. Echt?
Unsere Hörer haben noch
gesprochen. Boah, redet mal deutlicher. Das ist gerade echt eine Melange aus sich überlagernden Nuschelsätzen.
Ja, wir reden gerade unter uns, nicht in den Podcast. Sag mal, Richard, wie hieß das Wort nochmal? Digitale?
Ausräumen.
Digitale Ausräumen.
Dann irgendwie so. Grüßt uns Spitzname Lou aus Pforzheim, eine Pforzheimer Kakonautin. Viele Grüße zurück. Und eine Rezension haben wir noch von M1 Kemeyers. Top, mega unterhaltsam und spannende Themen über allerhand Technologien, Filme und Nerdiges aller Zeit.
Cool. Okay, pass auf, ich lese kurz den Anfang des Wikipedia-Artikels vor. Digitales Ausräumen, von Latein digitus Finger, ist das manuelle Entfernen von Kot aus dem Enddarm. Es ist erforderlich, wenn das Abführen durch chemische Abführmittel keinen Erfolg zeigt. Meist ist der Grund der Obstipation eine akute, massive Verfestigung des Kotes zu sogenanntem Kotstein.
Alter!
Kotstein. Danke für diesen Begriff.
Alter. Ja, es war also doch so ein Blue Waffle Shit, ja? Okay. Naja, na gut.
Na gut, Leute.
Das ist ein Pflegerding, ne?
Wow. Unterstützt die Kack- und Sachgeschichten. Bei patreon.com/kackundsach könnt ihr ab $3 im Monat unseren fabelhaften Premium-Kanal abonnieren, wo ihr noch weitere super deftige Kack- und Sach-Inhalte bekommt. Den Link gibt's auch auf kackundsach.de, unserer Webseite. Folgt uns bei Facebook und bei Instagram. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in der Podcast-App eurer persönlichen Wahl.
Ein ganz kleines Thema noch, weil so viele nachgefragt haben, wegen der Zusatztermine, die wir in Köln und in München haben, da das Bezug war auf das Festival, das da ja auch stattfindet, das Podcast-Festival. Alle, die gefragt haben, ist das dann Kack und Sach eigentlich in voller Länge, auch on stage? Ja.
Jupp.
Wir kommen dann nicht nur für 10 Minuten oder 15 Minuten, verschwinden dann wieder. Das ist die Show.
Das ist eine ganz normale, abendfüllende Show, zu der ihr abends hingeht. Das ist nicht wie bei einem klassischen Musikfestival, wo den ganzen Tag 30.000 Bands spielen, sondern das sind wir den ganzen Abend für euch.
Da gibt es dann halt mehrere Tage über an dem Abend in mehreren Häusern gleichzeitig irgendwelche Podcasts.
Genau. Aber das Ticket, das ihr kauft, ist tatsächlich nur für uns mit abendfüllender Kacki-Show, wo wir dann hinterher auch auf jeden Fall Hände schütteln, Bier trinken. Es wird auch Merch geben. Natürlich bringen wir euch Merch mit, Leute. Natürlich. Und
Durst.
Und Durst.
Genau. Kommt auf jeden Fall mit Durst. Wir freuen uns auf euch.
Gut. Dann macht's gut. Tobi, Fred und Richard sagen
Tschüss.